Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Dann hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 174, heute mit Markus.
Hello.
Und mit Leadname.
Moin, moin.
Moin, moin, sagen wir zu einer Küste oder was?
Weiß ich nicht, komm ja nicht von da.
Wenn ja, an welcher Küste? Und mit meiner einer, ich bin Ingo, hi. Ich war gerade an der Ostsee, Urlaub. Und da wir ja nicht ganz so viele Spenden reinbekommen haben, dass es jetzt, dass ich meinen Urlaub unterbrechen musste, das war schon knapp, oder? Also wir haben natürlich über Patreon, haben sich drei Leute gefunden, die uns schon mal was spenden. Vielen, vielen Dank dafür. Und es kommen jetzt auch schon irgendwie, was waren es, $8 oder sowas, oder 8 Euro rein, ne? Ja, also vielen Dank für die Leute, die sich da gefunden haben. Hat sich tatsächlich auch schon während unserer Sendung jemand gleich mal angemeldet. Es kam aber dann kurz danach über von einem anderen Hörer noch ein Tipp auf LibraPay oder LiberaPay. Wie würdet ihr das aussprechen? LiberaPay.
Ich kann kein Französisch und es scheint eine französische Geschichte zu sein. Deswegen traue ich mich nicht, irgendwas zu sagen.
LiberaPay.com. Genau, also LiberaPay.com/binärgewitter, da haben wir gleich mal angelegt. Da hat uns der Hörer, hallo Dirk, gesagt, das ist eine nette Plattform, um auch so Geld einzusammeln. Und haben wir uns jetzt gerade auch in der Vorbesprechung hier mal angeguckt und gleich dieses Team angelegt. Und hat uns auf den ersten Blick gefallen. Ja? Es ist irgendwie, ist nicht ganz so aufgeblasen und hat jetzt nicht, also zumindest auf den ersten Blick nicht ganz so viele Features wie jetzt Patreon, aber hat ein paar andere tolle Funktionen und kostet auch nicht so viel, weil hier kostet das Aufladen, wenn man es mit einer Kreditkarte macht, würde es Geld kosten, aber wenn es zum Beispiel von einem SEPA-Konto ist, nicht. Und die meisten Hörer von uns werden wahrscheinlich ein normales Bankkonto haben und damit auch SEPA-Überweisungen tätigen können. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kostet auch das Auszahlen nichts. Und das wäre in dem Sinn dann schon mal wesentlich billiger, als das bei Patreon der Fall ist. Das ist eine coole Sache.
Ja, und die Seite ist sehr, sehr aufgeräumt. Das macht es sehr sympathisch. Und sie legen im großen Fokus auf Transparenz. Sie haben selber recht ausführliche Statistiken darüber, wie viel Geld sie gerade verwalten und wie viel Geld sie so durchschleusen. Und bieten einem selbst eben auch die Möglichkeit an, diese Transparenz auf seinem eigenen Profil zu aktivieren. Das sieht alles sehr sympathisch aus.
Ja, genau. Also, was ich jetzt auch lustig fand, ich konnte jetzt gleich ein Team erstellen und dann haben wir jetzt euch gleich mal hinzugefügt. Und dann kann man auch irgendwie gleich irgendwie hier sagen, wer dann wie viel Geld ausgezahlt kriegt. Also auch das ist ein Vorteil gegenüber Patreon. Wenn ich jetzt so im Team das mache, kann ich hier auch gleich festlegen, wer wie viel Geld dann gleich kriegt, wenn ich das richtig verstehe. Müsste man dann mal austesten. Aber das wäre natürlich auch witzig, ja. Dann kann man einfach sagen, hier jeder kriegt, je nachdem wie viele Leute man es ist, teilt man es halt durch den Betrag und dann kriegt halt jeder gleich so seine Einnahmen daraus und man muss es nicht mehr selber rechnen. Also so, wie ich es zumindest verstehe, müssten wir jetzt nochmal
ja,
testen.
Ja, sieht's aus. Ja. Und dann kann man sie direkt weiter für LibrePay.
Genau. Und ich meine, sie linken auf Mastodon, Diaspora, GitHub, scheinen also auch so ein bisschen ja der Open-Source-Community und sowas zugetan zu sein. Aber wie gesagt, ist schon so ein ähnliches Konzept wie Patreon. Du legst halt einen Betrag fest, den du regelmäßig geben möchtest. Sie beziehen sich hier meistens auf, man kann das auch pro Wochen machen. Ah ja, Woche, Monat, pro Jahr. Okay, vielleicht pro Woche spenden oder pro Monat spenden, wie auch immer. Und dann wählt man halt aus, wie viel man haben möchte. Entweder eins von den vorgewählten oder man kann auch einen festen Betrag angeben. Und dann wird der halt regelmäßig auf das Konto von dem Creator, Ersteller, Kulturschaffenden, wie auch immer, überwiesen.
Und das ist genau, der Unterschied zu zu Flutter für mich ist jetzt, dass es eben keine konkreten Things gibt, die man als Items auf die Plattform stellt, für die gespendet werden kann. Entweder haben sie das noch nicht oder sie wollen das konzeptionell nicht, das habe ich noch nicht verstanden. Aber es gibt eben nicht, wie bei Flutter, die Möglichkeit, einen Blogpost oder einen Podcast zu registrieren und dann konkret für diesen einzelnen Artikel oder für dieses einzelne Item Spenden zu sammeln, sondern man sammelt immer als Team oder als Organisation oder als Individuum.
Ja, aber ich meine, realistisch gesehen ist es ja auch eigentlich das, was du willst. Also
das stimmt, ich fand das mit den Items nur ganz nett, weil man daraus natürlich eine Hitparade
erstellen kann. Ja, aber das lässt ja Flutter jetzt auch sein. Also ich hatte ja dann ein bisschen Kontakt mit Flutter, weil wir hatten ja die Probleme und der hat auch gemeint, ja, also sie kriegen das mit den Nummern, die da auf den Badges stehen, wird abgeschafft. Also du musst es nicht mehr sehen, wie oft ein Dings geflattert wurde.
War das bei Ihnen zu viel Aufwand? Hat er ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert?
Nee, es waren nur irgendwie 5 Sätze. Also
Schade.
Ist zu kompliziert, wollten sie gerne hinkriegen, kriegen sie nicht hin. Hm. Ja.
Okay. Aber es funktioniert jetzt wieder, oder? Ist es immer noch
ich hab's irgendwie nicht verstanden. Also wir kriegen ab und zu noch Flutters rein. Gefühlt ist es aber doch ein bisschen weniger. Aber ob jetzt also die Aussagen war so ein bisschen nichtssagend, aber da Geld reinkommt, scheint noch irgendein Teil zu gehen, ja. Also es war eine Aussage, du solltest auf jeden Fall irgendwie deine ID in den Header von deiner Webseite packen. Und das hatte ich ja auch schon so ausprobiert, weil ich das gesehen habe, dass das jetzt eine der Möglichkeiten ist. Habe ich dann ja auch gemacht gehabt. Ob das jetzt schon geholfen hat, ob das das Einzige war, dass sie halt darüber jetzt die Zuordnung machen und wenn du halt nicht diese Flutter-ID im Header auf deiner Webseite hast, dass die Zuordnung nicht mehr klappt. Das wäre jetzt so eine Sache. Also hier steht jetzt zumindest, dass 84 Flutters diesen Monat schon ankamen. Also es scheint irgendwie doch zu gehen gerade. Mhm. Ob das jetzt mehr oder weniger ist, weiß ich jetzt auch gerade nicht, aber es ist irgendwie, ja, es kam ein bisschen Geld rein. Aber Patreon ist da schon fast wieder dran. Gut. Muss man beobachten. Wie gesagt, ich denke mal, sie werden das, also so habe ich es rausgelesen aus der Antwort, dass du halt demnächst nicht mehr siehst, wie oft dieses Thing geflattert wurde, sondern kannst zwar noch anklicken, aber du wirst es halt nicht mehr sehen. Genau. Patreon kommen jetzt gerade 8 Euro/Dollar im Monat rein. Und wie gesagt, wir haben jetzt mal was Neues, was uns jetzt auf den ersten Blick sehr gefällt, weil billiger, man kann da so ein Team erstellen, da kann ja jeder gleich, kann man das gleich weiterleiten. Also vielen, vielen Dank für den Tipp. Vielleicht ja, hat der eine oder andere Hörer Lust, das mal auszuprobieren. Wie gesagt, vielleicht findet ihr auch schon Projekte oder Organisationen auf dieser Plattform, die ihr auch gerne unterstützen möchtet. Man kann natürlich auch diesem LibraPay-Projekt auch Geld zukommen lassen, dass die ihre Plattform weiter voranbringen. Also, weil, wie gesagt, sie nehmen halt nicht wirklich Geld für die Transaktion, sondern nur das, was sie selber, ich meine, wenn du eine Kreditkartenabbuchung machst, musst du halt selber an die Bank Geld zahlen. Und das nehmen sie quasi als Gebühren, einfach, die leiten sie einfach nur durch. Es ist sonst so auf den Blick, dass sie halt nichts an Transaktionsgebühren selber behalten. Und ist ein interessantes Konzept, ist noch wenig bekannt und dementsprechend, ja, wäre es cool, wenn sich da noch mehr Leute finden würden und dieses sowohl das Projekt unterstützen, als auch vielleicht da als Ersteller auftreten. Ja, das mal so als Tipp. Dann hat uns tatsächlich jemand $100 überwiesen, und zwar über PayPal. Also vielen Dank, Michael, dafür. Das war total toll. Und da kam dann so eine Mail von PayPal und da stand halt irgendwas drin, $100, sie haben $100 gewonnen sozusagen. Klicken Sie hier, um das anzunehmen. Und ich habe gedacht, ja, klar, mache ich garantiert. Witz, lala, löschen. Und dann stand da aber irgendwas, Binärgewitter. Und habe ich gedacht, Moment, das wäre dann schon echt guter Spam, ja. wenn das so ist, loggen wir uns mal, klicken wir jetzt mal nicht in dieser Mail auf die Webseite, die da steht, wir loggen uns jetzt mal bei PayPal im Browser ein und dann stand da ja $100 von jemandem, dann musste man akzeptieren klicken irgendwie. Hat gesagt, das rechnet da jetzt noch irgendwie einen Euro um hier, 86 Euro oder sowas. Möchten Sie das haben? Habe ich gesagt, ja, bitte. Und ja, ist, glaube ich, so die größte Einzelspende, die wir bisher bekommen haben. Also vielen, vielen Dank dafür. Total krass. Wer diese PayPal-Mail nicht so bisschen, es ist echt, es ist, also man weiß nicht, sind entweder die PayPal-Mails so schlecht, ja, oder die anderen Spammer mittlerweile so gut, dass man schon nicht mehr, selbst als Informatiker nicht mehr weiß, ist es jetzt eine echte Mail oder will da mich jemand verarschen?
Ja, die Spammer haben da schon ganz schön Fortschritte gemacht.
Ja, aber die Firmen machen es den Spammern halt auch einfach, indem sie irgendwelche bunten Riesen-E-Mails mit Links und Buttons und Dingen machen. Da ist es halt auch nicht verwunderlich, dass Leute irgendwie glauben, dass es eine echte Mail ist, weil die sehen halt mittlerweile echt teilweise verdammt echt aus. Darum vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, einfach mal auf die Seite zu gehen, direkt ohne über einen Link zu klicken und da mal schauen, weil da sollte es dann auch angezeigt werden, wenn es legitim war. Wenn es ein Spam war, zeigt es da dann normalerweise nichts mehr an.
Ja, genau. Es sei denn, es ist natürlich schon zu spät und die haben deinen Rechner schon kompromittiert oder dein DNS und umgebogen, aber sollte in der Regel natürlich nicht sein.
Da eine aktuelle kleine Warnung, die mir die Tage auf die Füße gefallen ist, und zwar zum Thema Audio-Setup, wo wir es gerade eben hier für den Podcast von hatten. Es gibt einen Audacity.de, da nicht Audacity runterladen.
Echt?
Es gibt einen audacityteam.org, die Original-Homepage, da ist gut. Bei dem von diesem audacity.de, da ist installiert auf einem Windows, also es war nicht mein Rechner, aber da war dann auf einmal so eine lustige Searchbar zu sehen und es gibt doch schon ein mulmiges Gefühl, wenn man dann feststellt, ach verdammt, wieder von der falschen Quelle runtergeladen.
Okay.
Ja, Scamware.
Ja, schlecht ist genau das, was ja auch eine Zeit lang hier dem wie hießen die Leute, die so bevor GitHub da war?
SourceForge.
SourceForge, genau. die da ja auch teilweise komische Sachen gemacht haben. Mittlerweile, soweit ich weiß, ist es nicht mehr der Fall, aber will mir der jetzt auch nicht, weiß ich nicht mehr genau, aber die hatten ja auch eine Zeit lang solche Sachen da mit drin und das war auch nicht wirklich förderlich.
Ja.
Ja, also vielen Dank an alle Spender, egal ob das jetzt über PayPal, Patreon oder sonst wie oder Flutter oder sonst wie zu uns kommt. Wir investieren fleißig, ja, also wir basteln ja am Studio ein bisschen rum und wir haben natürlich auch Ausgaben zum Beispiel für die ganzen Services, die wir benutzen. Jetzt haben wir auch einen neuen Service, der in der Variante jetzt erstmal noch nichts kostet, aber gucken wir mal, ob wir vielleicht das Streaming auch darüber irgendwie abhandeln können. Nämlich Studio Link haben wir jetzt mal ausgetestet. Wir hatten bei den letzten Malen immer wieder Probleme, dass die Spuren einfach auseinandergelaufen sind und das dann so viel Arbeit ist, die anzugleichen, dass ich das halt nicht mal in 10, 15 Minuten machen könnte. Und so wäre eigentlich mein Plan. Ja, ich habe die Spuren, schmeiße die irgendwie bei Auphonic rein und dann fällt dahinter ein Pfeil raus und dann nehme ich hier noch unsere Shownotes und kopiere die noch rein und dann drücke ich auf Veröffentlichen, gut ist, ja, das wäre so Idealzustand. Ich kann auch noch mal vorne hinten schneiden, das ist ja kein Problem. Aber wenn du dann irgendwie da 3 Stunden dran sitzt, bis diese Files irgendwie passen und dann hinterher doch noch Kommentare irgendwie kommen, dass da irgendwelche Delays drin sind und du denkst, jetzt saßt du da schon Ewigkeiten dran und dann passt es immer noch nicht. Es ist einfach für alle Seiten frustrierend, für euch als Hörer, für mich als derjenige, der es veröffentlicht. Und deswegen probieren wir jetzt mal Studio Link aus. Nehmen jetzt auch hier als FLAC die Files lokal auf. Wir nehmen aber nochmal extra jeder seine Spur auch nochmal auf. Wie gesagt, bei diesem, das nennt man ja Double Ender, dieses Prinzip, wenn wir nicht alle im gleichen Raum sitzen, aber jeweils unsere Spur lokal aufnehmen und die dann halt zusammengeschnitten werden, aber da hat man halt meistens diesen Delay oder diesen Versatz, also dass die Audiogeräte unterschiedlich schnell laufen und das sind dann halt bei 2-3 Stunden hinterher 2 Sekunden und das hört man halt. Ja, auch, oder sei es auch nur eine Sekunde, das hörst du halt, wenn die dann hinterher nicht mehr stimmen, wenn wir halt beim Verabschieden uns gegenseitig ins Wort fallen und das Habt Spaß schon kommt, bevor ich was anderes gesagt habe, das passt dann halt irgendwo nicht. Und das ist doof. Deswegen probieren wir jetzt mal was anderes aus. Vielleicht ist es ja besser. Und wie gesagt, vielleicht könnte man darüber auch irgendwie das Streaming drüber abhandeln. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, wie das geht.
Es sollte eigentlich möglich sein, aber ich habe ehrlich gesagt auch kurz gegoogelt und gesucht. Also die Dokumentation und so, ja, da würde noch ein bisschen mehr gehen, habe ich das Gefühl.
Ja, es ist halt so ein Ein-Mann-Projekt in der Freizeit. Aber immerhin
braucht man da nicht dann den Reaper für, um damit das Audio-Routing zu machen?
Ich weiß es nicht.
Damit habe ich es mal gemacht, das funktionierte ganz gut, so experimentell und ausprobiert.
Ja,
das
aber
war ganz cool.
Dann gleich irgendwo hingestreamt noch?
Nicht live irgendwo hingestreamt, aber die Outputs.
Was wäre eigentlich kein Problem, also das benutzt ja hier Zip im Hintergrund. Da müsste sich ja eigentlich nur ein Client noch mit reinhängen und der macht dann halt das Streaming. Also
Stimmt. Theoretisch
ist es kein Hexenwerk, das noch dazu zu programmieren. Und wie gesagt, ich habe irgendwo auf Sendegate gelesen, dass die sowas machen. Vielleicht muss man sich dafür irgendein Beta irgendwas anmelden. Und der Service, weiß ich, kostet dann auch Geld. Das müsste man sich dann halt mal angucken. Aber vielleicht muss man denen mal eine Mail schreiben und sagen, wir würden das auch gern machen, mal testweise. Oder man setzt hier mal endlich lokal nochmal was auf. Oder, wie gesagt, wir benutzen dann endlich mal wieder das Studio. Der Felix, also der andere, ist ja die Woche nicht da. Nächste Woche aber wieder und dann hoffen wir, basteln wir nochmal und kommen wir dann mal ein bisschen wieder vorwärts. Dann ist es auch mit der Aufnahme und allem weniger Stress, als wenn wir hier verteilt sitzen und uns nicht sehen. Gut. Das sozusagen zum Blast from the Past und zur neuen Art, wie wir aufnehmen, kommen wir zum Toten der Woche. Roaminggebühren sind seit heute weg. So, für mich sogar so in der Schweiz, für alle anderen. Nee, die Telekom sagt überall in der EU und der Schweiz und alle anderen sagen, naja, die Schweiz gehört ja nicht zur EU, deswegen...
Nee, also ich bin bei den 2 anderen großen Providern und die sagen beide auch, gehört dazu.
Sicher?
Bei Vodafone bin ich mir sicher, bei dem E-Plus-Netz nicht ganz, aber.
Ja, also würde ich insbesondere, wenn ich einen Prepaid-Vertrag habe, nicht drauf bauen, weil die Regeln sagen halt nur EU, ja, und die Schweiz ist nicht EU. Also da müsste man dann nochmal explizit aufpassen. Ich weiß aber, wie gesagt, bei der Telekom jetzt in meinem Vertrag ist explizit inklusive Schweiz genannt. Roaminggebühren, zumindest wenn man sich nicht das ganze Jahr im Ausland aufhält und es nicht übertreibt. Ich meine, irgendwelche Regeln haben sie ja immer noch da eingebaut, aber im Endeffekt kann jetzt jeder fleißig telefonieren und sein Datenvolumen auch im europäischen Ausland endlich benutzen. Ja, war jetzt auch ziemlich überfällig, die ganze Geschichte. Und von dem her, total toll, dass es die EU gibt. Schade, Briten, dass ihr austreten wollt. Ja, doof von euch. Ihr müsst den Scheiß dann nämlich immer noch zahlen. Aber ist eins der Sachen, die EU wirklich gut macht. So, endlich mal im Ausland. Man muss sich nicht mehr darum kümmern, wo kriege ich jetzt eine SIM-Karte her, was ist der Vertrag, muss ich da irgendwie hingehen, muss ich dann in irgendwelchen gebrochenen Sprachen, die ich nicht so richtig spreche oder mich vielleicht auf Englisch irgendwie durchfragen, dass ich da die SIM-Karte krieg oder mich vorher mit irgendjemandem verabreden, der mir dann eine da beschafft hat in dem Land. Nee, alles nicht mehr nötig, jetzt einfach mitnehmen und los geht's. Total tolle Sache.
Absolut.
Toll. Also vorneweg, ich bezahle auch keine Roaminggebühren in der Schweiz.
Ach, was?
Mit Schweizer Vertrag oder so. Aber dieses Roaming war doch trotzdem noch irgendwie so limitiert auf irgendwie 30 Tage im Jahr und nur maximal so und so viel. War da nicht was?
Also ja, ja, die versuchen, den SIM-Kartentourismus zu unterbinden. Und am Anfang war das ja irgendwie ganz frei. Und dann haben sie festgestellt, ach verdammt, jetzt kaufen sich ganz viele Leute Karten im Ausland, wo es viel günstiger ist, also insbesondere in den östlichen Ländern Europas. Und telefonieren dann damit in der Schweiz. Und das hat in der Schweiz natürlich nicht, aber in der Schweiz und anderen teuren Ländern drumherum. Und das hat ihnen nicht geschmeckt und deswegen wollen sie jetzt diese 30-Tage-Regel umsetzen. Inwiefern die schon ausgerollt ist, weiß ich allerdings nicht.
Also es ist sicher besser als nichts, aber als ich mir das mal angeschaut habe, hat es irgendwie schon so ausgesehen, als wäre es jetzt auch noch nicht so, dass irgendwie, man muss sich dann trotzdem immer noch Gedanken machen, irgendwie, ob man jetzt nicht vielleicht schon wieder drüber ist, weil man dieses Jahr schon mal im Ausland war oder so.
Ich glaube, wenn du nicht, da war irgendwas von 4 Monaten oder so, wenn du nicht insgesamt über 4 Monate im Ausland bist oder sowas, ist das, glaube ich, kein Problem.
Ja.
Oder wenn, dann musst du halt irgendwie in diesem Land irgendwie einen dauerhaften, weiß ich nicht, Zweitwohnsitz irgendwas haben, dann wäre es ja auch wieder kein Problem, eine ausländische SIM zu nehmen. Also je nachdem, was dann für dich Ausland ist.
Das große deutschsprachige Computermagazin titelt zurzeit auch Surfen ohne Roaming-Schranken, Sparen mit EU-SIMs. Ich habe einen Artikel noch nicht gelesen, aber offensichtlich gibt's da auch schon Anleitungen für.
Ja, also sie versuchen halt, so ein paar Regeln sind irgendwie drin, aber ich glaube, also als normaler Mensch wirst du da erstmal nicht drankommen. Also es sei denn, wie gesagt, du legst es halt drauf an, genau EU-SIMs von irgendwo zu kaufen und sie dann nur so und so viele Tage im Jahr oder Monate oder Tage am Stück oder so, dass du halt jedes Mal nicht ganz genau an, oder diese Grenzen halt relativ nah ausreizt. Aber ich glaube, sonst hat man da keine Probleme. Also wenn du 2 oder 3 Wochen im Urlaub bist, egal. Ja. Und
ja,
für den,
völlig.
Den Fall, der irgendwie, sagen wir, 85% der Leute betrifft, solved, problem solved. Ja. Alle anderen müssen sich halt noch Gedanken machen, aber das kriegen die dann auch hin.
Ja, gut. Kreativ sein schadet ja nie. Habt ihr das von diesem Clickbot mitbekommen, den die hochgenommen haben?
Ist mir irgendwo vorbeigeflogen auf Twitter, aber
wo wir gerade über SIM-Karten reden, die haben ja mit dem, ja, also die Story ist, dass sie in Fernost eine Maschinerie hochgenommen haben, wo die Telefone zusammengeschaltet hatten, um automatisiert Ad-Netze, also Werbeanzeigen im Internet abzuklicken, und also Klickbetrug zu begehen. Mhm. Und um das Ganze noch besser zu verschleiern, haben sie natürlich keine Postpaid-Verträge genommen und die immer in den Handys drin gelassen, sondern ganz, ganz viele Prepaid-SIMs gekauft und die ständig gewechselt. Mhm. Und zusammen mit diesen Dingen haben die wohl 48.000 SIM-Karten beschlagnahmt. Das war schon eine beeindruckende Zahl.
Krass, ja.
Da hofft man ja direkt, dass irgendwie vielleicht mal Apple oder so sich durchsetzt und dass diese SIM-Karten ohne physikalische SIM-Karte kommt. Weil nur schon der Aufwand, diese SIM-Karten die ganze Zeit zu wechseln, ist ja vermutlich enorm.
Ja, ich vermute allerdings, dass wenn du elektronische SIM-Karten hast, ist die Trackbarkeit viel höher, sodass das für den Anwendungsfall dieser Klickbetrüger da ausgeschlossen ist und für alle anderen Verlust der Privatsphäre bedeutet.
Jo, hat natürlich was. Aber lässt sich halt vermutlich dann auch irgendwie kopieren oder so.
Ja, dürfte eigentlich nicht, oder? Wenn es gut gemacht ist.
Ja, wenn.
Ja.
Wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre.
Tja, ja, kommen wir zu News.
Ja.
Genau. Hat sich herausgestellt, wenn man Dokumente ausdruckt, dann gibt es so Tracking Dots drauf. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört. Anscheinend weiß man das schon lange.
Ja, da gab es sogar mal einen Big Brother Award für, ne?
Genau.
Canon halt oder sowas vor x-tausend Jahren gefühlt.
Genau. Das ist keine neue Funktionalität und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das halt in jedem Drucker einfach drin. Und jedes Dokument, das er dann halt so ausdruckt, da macht er dann halt noch so einen kleinen Header rein mit so ein paar Dots, so ein paar gelben Dots, die man dann halt irgendwie vergrößern und irgendwie die Farben umkehren muss und so, damit man die sieht, aber dann sieht man die relativ gut. Und da steht dann halt solche Sachen drin, wie irgendwie, wann es ausgedruckt wurde, die Zeit und welcher Drucker es war. Und über das lässt sich dann relativ gut nachvollziehen, wer wo was ausgedruckt hat. Und es ist jetzt halt in den News wieder hochgespielt worden, weil sie jemanden hochgenommen haben, der irgendwie NSA-Dokumente ausgedruckt hat. Und das war halt so einer der Dinge, die dann aufgefallen sind, weil das dann halt wirklich sehr, sehr einfach, gerade so wenn man es in einer großen Firma oder so ausdruckt, die wissen natürlich ganz genau normalerweise, wer wann wo was ausgedruckt hat.
Ja.
Und beim Drucker zu Hause ist es dann auch ziemlich ein sehr kleiner Benutzerkreis, der überhaupt Zugriff hatte.
Ja.
Und das ist eigentlich schon krass, dass das so einfach geht. Und dass
ich meine, in der großen Firma hast du dann immer noch das Problem, dass du wahrscheinlich einen Zwischenspeicher hast, also Festplatten, die halt nochmal in den Druckern drin sind, und auch darüber würdest du wahrscheinlich irgendwie rauskriegen, wer diesen Druckjob abgeschickt hat. Aber das mit diesen versteckten Punkten da drin, über denen du dann halt rausfinden kannst, wer das ist, schlechte. Also datenschutzmäßig total doof und natürlich dann auch total schlecht gemacht von demjenigen, der da seine Quelle in dem Sinne nicht richtig geschützt hat, indem er das Dokument einfach weitergegeben hat.
Der hat sich ja anscheinend sowieso noch richtig blöd angestellt, weil er direkt irgendwie seinen nächsten Kontaktmann beim Geheimdienst angerufen hat, und der hat ihm anstatt auf seine Frage zu antworten natürlich erstmal intern gemeldet, hey, wir haben hier einen Leck, lass uns mal ein paar Leute festnehmen.
Ja, das.
Und daraufhin ist ja auch von unserem Lieblings-Leaker die Aufforderung gekommen, dass dieser Journalist ausgeschaltet werden soll.
Genau.
Das war dann.
Ja. Es kann man auch anders formulieren, ja. Also, genau.
War sehr unglücklich, ja.
Ja, es war schon mit Absicht so gespielt mit diesem Wort, aber also was terminated oder so, was haben sie genannt?
Ja, und, ja.
Ich meine, ja, man kann auch nur den Contract terminaten, also nur den Arbeitsvertrag sozusagen, dass er gekündigt wird. Aber es heißt halt auch jemanden umbringen, und das ist halt, weiß ich nicht, das kann man auch so formulieren, dass es nicht zweideutig ist. Also Julian Assange hatte da dann genau einen etwas zweifelhaften Auftritt mal wieder. Aber ansonsten ist es natürlich, also von dem Journalisten, eine sehr schwache Leistung, und wenn man schon solches Material in die Hände gespielt bekommt, dann und jemand einem das anvertraut, dann sollte man das doch bitte nicht überstürzt angehen, und vielleicht entweder hat man das Know-how selber oder was weiß ich, Kollegen zu Rate ziehen, die sich ein bisschen besser damit auskennen, dann wäre das vermeidbar gewesen, dass diejenige, die das da geleakt hat, gleich verhaftet wird und jetzt halt ihr Leben wahrscheinlich für die nächsten paar Jahre verwirkt hat. Ja.
Genau. Also ich habe es jetzt einfach mal reingenommen, weil mir zum Beispiel war das nicht bewusst, und falls ihr vorhabt, irgendwelche Dokumente zu leaken, ne, wenn ihr die ausdruckt, denkt daran, dass da so Tracking Dots drauf sind und dass ihr die vielleicht übermalen wollt oder irgendwie. Ich glaube, wenn man Dinge in richtigem Schwarz-Weiß ausdruckt, sind sie auch nicht drauf, oder man kann sie nicht auslesen oder irgendwie so. Aber da sollte man dann sich halt vielleicht auch schlau machen und versuchen.
Ja, wenn, dann gibt's bestimmt irgendwelche Sachen, dass die entfernt werden können. Also, dann druckst du es halt erst in PDF aus und lässt die Sachen irgendwie entfernen, oder machst halt schwarz oder was auch immer, dass das halt nicht erkennbar ist.
Und das ist doch wahrscheinlich von Drucker zu Drucker unterschiedlich, oder? Gibt's da so einen generellen?
Das ist auch eine gute Frage. Wissen wir nicht, oder ich weiß es zumindest nicht. Das könnte
wieder ein interessantes Thema, mit dem man sich gerne tiefer beschäftigen würde.
Ja, oder vielleicht auch nicht, weil es einfach schlimm ist. Also, dass diese Überwachung aber so weit gegangen ist, dass er wirklich, und das kommt garantiert von der NSA, CIA, sonst wem, das haben sich garantiert die Unternehmen nicht mal alleine ausgedacht, wo sie gedacht haben, ach, das wäre doch ein nettes Feature, wenn wir hier klar wissen, wer da ausgedruckt.
Also den Business Case, der wird mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Wie, warum, wenn das nicht in so eine geheimdienstliche Initiative war, was der Business Case für die Druckerhersteller wäre, sowas zu implementieren?
Gar nichts. Also ich meine, du kannst auch nicht mehr sein, es ist Debugging, weil dann könntest du es halt auch einfach nur einschalten, wenn du es brauchst. Ja.
Ja. Ja.
Es gibt da, glaube ich, keinen Business Case, außer dass irgendwie irgendjemand mal gesagt hat, oh, das brauchen wir, das ist total gut.
Ja, wobei ich kann mir schon vorstellen, auch außerhalb von den Geheimdiensten, so größere Institutionen, Banken, Versicherungen, die misstrauen ihren Mitarbeitern ja auch primär. Das ist ja nicht unbedingt eine Vertrauenskultur, die da herrscht, dass das auch auf Initiative von solchen Großkunden gekommen ist.
Also die EFF, ich habe den Artikel natürlich nicht ganz durchgelesen, aber irgendwie die EFF sagt wohl, dass das schon aus der Richtung irgendwie NSA, CIA gekommen ist und dass sie da halt irgendwie die Hersteller eingesammelt haben und so ein geheimes Abkommen darüber gemacht haben und anscheinend, also da steht zumindest, die meisten neuen Farbdrucker haben das drin. Was jetzt das konkret heißt, es kann natürlich sein, dass gerade wenn man vermutlich aus irgend so einen Billigdrucker aus China oder so bestellt, dass sie da vielleicht das dann vergessen haben zu klauen oder so. ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass man noch Drucker ohne bekommt, aber das ist natürlich halt auch kein Feature, was sie irgendwie so auflisten, wo man dann irgendwie beim Kauf drauf schauen kann, dass er keine solchen Dots erstellt.
Genau. Sicherheitsfeature-Merkmal. Wir haben das nicht. Ja.
Wäre natürlich auch was, aber ist halt durch das, dass es geheim ist und so, wird natürlich auch nicht so viel darüber geredet.
Ja.
Aber so wie ich das gesehen habe, wenn man Farbdrucker hat, sind die Chancen groß, dass er diese Punkte macht. Kann man aber eigentlich auch einfach mal ausdrucken. Der Artikel, den ich verlinkt habe, da gibt's eine Schritt-bei-Schritt-Anleitung, wie man diese Pixel findet und wie man sie dekodiert. Da kann man seinen eigenen Drucker mal kurz nachschauen, ob er das auch macht. Okay. Ob er vielleicht extra Features hat, die man gar nicht wollte. Ja. Genau.
Okay.
Dann, man kann alles kaputt machen. Anscheinend ist jetzt, nachdem ich den Artikel hier gepickt habe, ist dann irgendwie erst gerade gestern oder so nochmal ein Artikel auf Heise gewesen. Ja. Der UHD, Blu-ray, dafür haben sie einen speziellen Kopierschutz erstellt. So, und wieder halt, sie haben sich was Neues ausgedacht und so.
Ja. Also, sind nicht nur die Blu-rays, sondern sind irgendwie neue Blu-rays. Irgendwie neuer.
Genau, Standard, das sind oder? diese neuesten, Ultra-HD Blu-ray-Dinger, die irgendwie 4K-Videos können und die man lange Zeit irgendwie nur über Standalone-Players abspielen konnte. Ja.
Die machen sich selber kaputt, echt. Also,
genau.
Ja, gut.
Deswegen, das ist mir so ein Grund, warum Blu-ray nur noch eine krassere Brückentechnologie war als DVD. Warum die Leute jetzt einfach streamen wollen, weil sie keinen Bock mehr auf dieses Geraffel haben. Abgesehen davon, dass Streamen natürlich viel bequemer ist. Aber.
Ja, bis die ganzen Streaming-Leute auch anfangen, die jedes Mal Werbung davor zu schalten. Die sollen auch aufpassen, ne? Dass sie nicht irgendwie Scheiße bauen. Also ich meine, das ist ja auch das Problem von Blu-ray und DVD, dass sie dann jetzt hier noch den Werbeblock und den auch noch und meine Güte, lasst mir da einfach in den Film gucken.
Genau. Auf jeden Fall ist jetzt halt irgendwie, glaube ich, schon der dritte oder der vierte Film aufgetaucht, die so aussehen, als wären sie 1:1 von so einer Ultra-HD Blu-ray gerippt. Es ist bis jetzt noch nicht klar, also es ist noch niemand gekommen, der gesagt hat, wie man es macht, wie sie den Kopierschutz geknackt haben. Also es kann aktuell halt auch noch sein, dass vielleicht irgendjemand bevor diese Daten auf Blu-rays kopiert worden sind, diese Daten abgegriffen hat und ins Internet gestellt hat. Ja, das wäre aktuell noch möglich, aber es sieht ja, eher so aus, als wäre das kaputt.
Sachen, die erst nach der Veröffentlichung von der von dieser Ultra HD Blu-ray rausgekommen sind. Also ich meine, was ist jetzt zum Beispiel, besonders oft hat es jetzt irgendwie Sony getroffen, zum Beispiel dieser Film Inferno mit Tom Hanks. Und der Witz ist auch, dass sie das die Leute, die die Blu-ray nur kaufen würden, also nicht die HD Blu-ray, kriegen halt einen schlechteren Ton in der deutschen Fassung. Und jetzt hat halt jemand diesen Ton von der Ultra HD Blu-ray genommen und daraus quasi und das Bild von der normalen Blu-ray und die so zusammengepackt, dass du jetzt quasi eine bessere Blu-ray-Fassung hast als vorher. Und das ist schon echt bitter. Ja, dass sie dir nur, weil sie dir diese komischen Ultra HD Blu-rays verkaufen, pushen wollen, bringen sie jetzt auf die normalen Blu-rays nicht mehr den besten Ton, sondern der ist halt nur den super tollen HD Blu-rays vorbehalten und dann kommen halt irgendwelche Hacker und machen es halt wieder ganz, weil die Filmindustrie macht es halt vorher kaputt. Und das ist schon echt bitter.
Absolut. Ja. Aber die Leute lassen es halt auch zum Großteil mit sich machen.
Die Leute? Wen meinst du jetzt mit die Leute?
Die Kunden.
Ja, du hast ja keine andere Wahl. Also ich meine,
du hast schon.
Ja, du kannst es gar nicht kaufen. Du kannst sagen, leck mich am Arsch mit euren Blu-rays, mach ich halt nicht. Aber ich meine, wenn du den Film halt gucken willst, hast du zurzeit wahrscheinlich keine andere Chance. Ja, also ich denke, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber wenn ich jetzt Inferno gucken würde wollen, ja, weiß ich nicht, gibt's es irgendwo? Mal nachgucken.
Ich bin ja fast überzeugt, dass du das mit, dass du alles, was du kaufen kannst, was du auf Discs kaufen kannst, auch streamen kannst. Legal, mittlerweile. Also vor ein paar Jahren war es ja tatsächlich noch so, dass du, wenn du dann streamen wolltest, illegal sein musstest.
Ja, guck, aber es kostet allein doch, kann man schon mal streamen, kann man streamen. Ausleihen, für doch 5, also bei Amazon kann man es auf jeden Fall für 5 Euro ausleihen gerade. Ja.
Tja, also man bekommt wohl.
Genau, aber wenn du den super Ton haben würdest wollen, ja, hast du halt nur die Chance, diese Ultra HD Blu-ray zu kaufen.
Ja, also streamt, glaube ich, niemand in 4K, also in dieser maximalen Auflösung, die sie da auf diese Ultra HD Blu-rays packen, sondern irgendwie, du kannst es dann halt bei Amazon streamen, aber da dann halt nur in HD. Die Frage ist natürlich auch, ob man dieses 4K dann wirklich braucht. Also, weil ich persönlich beispielsweise meine Filme dann irgendwie über einen 27 Beamer auf eine Raufasertapete beame. Da macht dann 4K halt auch nur so beschränkt Sinn.
Ja.
Du siehst da halt keinen Unterschied. Oder ich sehe zumindest keinen, der das irgendwie rechtfertigen würde, dass ich mir jetzt einen Blu-ray-Player und irgendwie Blu-rays kaufen würde.
Hm. Jo.
Genau. Dann kommen wir zu Dingen, die ein bisschen weniger kaputt sind. MariaDB 10.2.6 ist released worden.
Ja.
Und es hat eine neue C-API. Warum weiß ich das? Weil ich meine FreeBSD-Pakete selber baue. Dann habe ich halt gesehen, so, ah ja, neue MariaDB, ja, kannst du deinen Scheiß ja mal updaten. Sollte ja eigentlich MariaDB, wie wir wissen, ist ja kompatibel zu MySQL und so.
Also es war eine Zeit lang, war es fast 100%ig kompatibel. Mittlerweile driften die halt auch schon stark auseinander, aber ja.
Genau, aber eigentlich garantieren sie immer noch, dass sie gerade so die C-API und so, gerade so Standardsachen wie beispielsweise dass die MySQL-ID, was ist denn das? So ein Präprozessor-Ding in der C-API, wo man dann halt solche Checks bauen kann und sagen kann, wenn meine C-API, gegen die ich gerade linke, größer als, Version 5.5 ist oder so, dann führe diesen Code aus und sonst mach diesen Code und so. Gerade solche Sachen sind eigentlich relativ einfach drin zu behalten und es hat sich dann halt auch rausgestellt, nachdem ich irgendwie meine Pakete, die dann kaputt gegangen sind, gefixt habe, dass sie da irgendwie ein paar Bugs drin hatten und dass das keine Absicht war. Und aktuell sieht es so aus, als könnte man alle Pakete, die vorher gegen die alte MariaDB beziehungsweise gegen die MySQL-Version gebaut haben, auch einfach gegen das neueste MariaDB bauen kann, ohne dass man seinen Code ändern muss. Und
aber also ist es ein Bug oder
wie? Ja, es war ein Bug. Und zwar haben sie solche Dinge weggelassen wie Reconnect oder halt eben auch diese Präprozessor-Dinge, wo man auf die Version überprüfen kann, haben sie nur noch die MariaDB IDs reingepackt und die MySQL IDs musste man dann selber als Header-File includen und ja, das haben sie jetzt aber alles geändert und jetzt mit irgendwie der neuesten Version, die man so bekommt, sollte das alles wieder gehen, zumindest ich in den paar Paketen, die ich so baue, habe ich keine Probleme mehr gesehen.
Okay.
Genau. Also, halt, wenn Software neu ist, gehen Dinge kaputt.
Ja.
Es bricht immer alles.
Okay. Genau, und irgendwie im FreeBSD-Paket war irgendwie die InnoDB nur noch als Plugin dabei, nur noch als Plugin gebaut, weil irgendwie kann man halt, also es gibt ja solche, es gibt ja verschiedene Storage Engines und InnoDB war irgendwie als Nicht-Standard und jetzt in 10.2 ist es wieder die Standard Engine, aber irgendwie kann man es trotzdem, wenn man will, als Plugin bauen, was dazu geführt hat, dass ich dann halt irgendwie geupdatet habe, dann hat das Plugin nicht geladen. Und dann liefen einfach mal irgendwie meine Own Cloud nicht mehr, mein Observium nicht mehr, weil sie alle nicht auf ihre Daten zugreifen konnten. Und ich habe natürlich vorher kein Backup gemacht von
Nein, ach.
So wie sich das gehört. Ich habe sie einfach mal geupdatet und dann so, oh fuck, die sind alle meine Webinterfaces sehen so leer aus. Da kommen keine Daten mehr und dann schaust du halt mal nach. Glücklicherweise kann man das Plugin einfach laden und sagen, er soll das InnoDB-Plugin laden und dann funktionieren auch alle diese Tables wieder und man kann wieder drauf zugreifen. Und ich habe keine Daten verloren, aber ich habe dann nachher zumindest mal wieder ein Backup davon gemacht.
Ja, apropos, wenn wo wir bei Upgrades sind und Maria, ja, ich habe genau. Da kürzlich die Erfahrung gemacht mit MySQL 5.7 im Ubuntu 16.10, das ist so die aktuelle LTS. Wenn man darauf upgradet und von einer älteren LTS-Version Ubuntu kommt, dann sind da Breaking Changes in MySQL drin, die leider gar nicht so deutlich vorher ausgesprochen werden. Und zwar bezieht sich das auf das Datumshandling, auf das Datetime-Handling und das, was er als, wie er sich verhält, wenn da Sachen nicht so richtig konsistent sind. Er ist nämlich wesentlich strenger geworden und das führt dann dazu, dass die Migration zwar klappt und das Datenlesen auch noch klappt, aber das Datenschreiben immer knallt. Und man muss dann leider alles durchgehen, zum Glück kann man das ja dann parsen und automatisieren, aber es ist trotzdem Arbeit, und schauen, wo denn da Konstellationen an Datentyp und Default-Werten sind, die MySQL in dieser neuen Version nicht mehr mag. Und das dann wieder gerade ziehen. Also eine Warnung, bevor man MySQL aktualisiert, vielleicht einfach doch mal einen Test laufen machen.
Ja, da denkt man immer nicht so dran, ne?
Ja, immerhin geben sie sich Mühe, so ein bisschen konsistenter in dem zu sein, was sie an Datentypen und Default-Values zulassen. Okay. Und aber ein bisschen weniger komisch, wenn man es dann benutzt zu sein. Aber wenn man jahrelang das alte Zeug gewöhnt war, insbesondere nicht man selbst, sondern so die Applikationen, die man da so laufen hat,
ja,
nicht darauf angepasst sind, dass die neue Welt jetzt auf einmal konsistent ist, dann knallt's halt.
Ja, wobei sich Oracle zumindest ein bisschen Mühe gibt in letzter Zeit, dass es, dass die MySQL-Entwicklung auch ein bisschen weiter vorangeht, nachdem ja jetzt so irgendwie alle großen Linux-Distributionen schon irgendwie auf MariaDB gewechselt sind. Ich glaube auch in dem nächsten Debian-Release ist MariaDB die einzige. Also MySQL wird gar nicht mehr so mitgebracht. Und die setzen dann auch erstmal auf MariaDB 10.1, glaube ich. Ich meine, soll ja jetzt bald endlich rauskommen, dieses neue Debian.
Ist nicht, ja. Aber bevor das zu viel Aufmerksamkeit bekommt, haben sich jetzt ein paar Leute überlegt, dass sie doch mal ein Debian ohne Systemd bauen.
Ah, ja. Also ist ja auch schon, gibt's ja auch schon länger, diese diese Gruppe, aber jetzt gab's genau einen Release davon, ja?
Der, genau, den, ja, der Version
die Duvian,
1 Stable ist erschienen. Ja.
Duvian Jesse 1.0 oder so, ne? Ist also ein Debian ohne Systemd.
Und sie glauben, dass es stabil funktioniert.
Ja, also ich meine, wenn du natürlich nicht irgendwie GNOME 3 dazu installieren willst oder sowas, was dann halt nicht geht, wenn du kein Systemd hast. Also hast du ein paar Pakete, die halt eine Abhängigkeit auf Systemd haben, aber wenn du die alle rausnimmst und ich meine, es gibt ja auch noch ein paar andere Init-Systeme, du musst ja nicht Sys5 Init nehmen, du kannst ja auch das OpenRC oder sowas nehmen. Mhm. Warum soll das nicht gehen? Also ich meine, man muss sich da jetzt nicht in diesen Religionskrieg mit einbinden lassen. Aber ich kann schon verstehen, dass irgendwelche Admins sagen, nee, dieses blöde Systemd kommt mir nicht ins Haus. Irgendwie vorher war es einfacher, war es cleaner. Hatte ich nicht so ein komisches Binär-Blob-Zeug, was da irgendwie als PIT 1 läuft. Irgendwie will ich alles nicht. Früher war alles besser. TM. Ich mache mein eigenes Zeug und das ist halt so eine Gruppe von Leuten, die sagt, nö, das, es gab ja heftige Diskussionen darum, ob überhaupt Systemd der Standard wird bei Debian oder was anderes oder wie auch immer. Mhm. Und ja, die haben sich halt abgespalten und gesagt, nee, wir machen das jetzt anders und haben jetzt halt auf Basis von Debian Jesse halt auch eine stabile Version rausgebracht, die halt ohne Systemd funktioniert.
Genau. Ich glaube, gerade so auf dem Server gibt es ja auch nicht wirklich viele Pakete, die wirklich harte Abhängigkeiten zu Systemd haben, wie irgendwie GNOME oder so. Also wenn man das als Serverbetriebssystem einsetzt,
ja,
glaube ich,
ist es wesentlich geringer. Ja, genau.
Das einfach funktionieren.
Ja, genau. Und ich meine, da ist Debian am meisten verbreitet. Also die meisten Leute, die ich kenne, nutzen es als Serverbetriebssystem und nicht als als Desktop-System.
Nein, die sind sehr rar geworden, ja.
Ja, und wenn, dann setzen die auch irgendwie auf Debian Unstable oder sowas und nicht auf eine Stable-Variante auf. Aber gut, sei es drum. Ich muss nochmal zu diesem MySQL MariaDB-Thema kurz zurückkommen, weil ich habe Nextcloud 12 installiert. Also wir haben auf die 12er-Version geupdatet. Und lief erstaunlich gut. Ich habe natürlich vorher Backups gemacht, ja. und natürlich auch, also sowohl extra nochmal von der MySQL bzw. MariaDB, als auch vom kompletten Filesystem vorher einen Snapshot gemacht und dann halt die Updates und dann halt geguckt, ob alles läuft. Und dabei ist auch passiert, dass sich die Nextcloud dann gemeldet hat und gesagt, hier irgendwie UTF-8, irgendwas, Support, bla, blub, Maria, such mich mal, Schießgedöns, und stellt sich raus, man muss oder man kann, sollte, wie auch immer, damit man zum Beispiel Emojis und sowas abspeichern kann, braucht MariaDB irgendwie den UTF-8-MB4-Charset. Gedöns, ja. Sonst kann der das einfach nicht. Und in dem Fall mussten wir denn oder haben dann die MariaDB so umkonfiguriert, dass der jetzt auch mit diesen 4-Byte UTF-8 Gedöns umgehen kann, dass man auch Emojis in seiner Datenbank speichern kann. Also, falls ihr auch ein Update auf MariaDB, auf Nextcloud 12 macht und diese Meldung auch irgendwo vielleicht seht, kann halt sein, dass man seine Datenbank noch entsprechend anpassen muss, damit mehr lustige Sachen gespeichert werden können. Jo. Ich habe gedacht, oh oh, wer weiß, wo mir das dann auf die Füße fällt. Bisher ist es noch nicht auf die Füße gefallen. Gucken wir mal, ja. Es ist immer so Char-Set austauschen an der Live-Datenbank, aber hey, hat bisher funktioniert.
No risks, no fun.
Ja, genau, sozusagen.
Was nicht ist, kann ja noch werden, ne?
Ja, genau. Gucken wir mal. Ansonsten Nextcloud 12, ja, sieht ein bisschen anders aus. Sie haben das Menü geändert. Ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, wie ich irgendwie mal festlegen kann, welche Sachen da oben angezeigt werden. Aber ansonsten, meine ganzen Apps funktionieren noch. Auch hier Code, also dieses LibreOffice im Browser und so, dass man Dokumente bearbeiten kann. Online, LibreOffice Online funktioniert immer noch. Und Kalender, Kontakte und so ein paar neue Sachen haben sie ausgekannt. Kannst jetzt direkt Video-Calls und sowas darüber machen. Also im Endeffekt das, was wir jetzt hier gerade online machen, geht jetzt in Nextcloud auch mit Video zum Beispiel. Muss bloß noch jemand die Aufnahme quasi davon machen. Hast mal kurz mit einer Person getestet, hat funktioniert. Ja, man sieht sich dann, beziehungsweise ich habe hier einen komischen Aufkleber über meiner Kamera drauf. Aber diese komischen, die Leute trauen, die, naja, egal. Deswegen konnte man mich nicht so richtig sehen, aber ich habe den anderen gesehen. Das ist so eine neue Funktion oder so eine neue App, die halt relativ schön integriert ist. Und ja, sonst bisher funktioniert ganz schnell. Wir haben gedacht, wir updaten dann gleich noch auf PHP 7. Das hat aber irgendwie nicht geklappt. Warum, weiß ich nicht. Ich wollte einfach nicht laufen. Mit PHP 5.6 lief's ohne Probleme. Ich weiß jetzt nicht, ob die Nginx PHP 7 Kombination bei uns irgendwie gestreikt hat. Es ließ sich jedenfalls nicht ordentlich debuggen. Und nachdem es nach einer, weiß ich nicht, halben, dreiviertel Stunde immer noch nicht funktioniert, dann gesagt, scheiß drauf, dann bleiben wir erstmal bei PHP 5.6. Soll ja auch noch eine Weile tun.
Ich dachte, dass Nextcloud 11 schon PHP 7
vorausgesetzt hat. Genau, die haben, vorausgesetzt wird's nicht. Nee. Die haben Support dafür.
Support dafür. Das war nämlich so mit einer der Hauptgründe für mein Upgrade da. Und da lief das, aber ich benutze auch kein Nginx. Genau, da lief das relativ gut.
Aber du benutzt auch kein PHP 7 dann, oder doch?
Doch, ich habe den Server geupgradet, das Core-System, um PHP 7 zu bekommen.
Okay, gut.
Bin ich in dieses MySQL-Upgrade-Problem reingelaufen.
Ah ja, siehst du? Genau, okay. Ja, bei uns, der MySQL-Server läuft halt nochmal auf einem anderen Server quasi. Das ist halt
nur. Ja.
Und wir haben den Nginx, damit man halt HTTP2-Support hat. Das hat der Apache ja nicht. Und dann, ja, warum jetzt aber PHP 7 nicht laufen wollte, keine Ahnung. So ein muss man sich nochmal angucken.
Das sollte eigentlich funktionieren, ja, genau. Weil ich habe.
Klar, natürlich, dass es funktionieren sollte, weil es gibt ja auch keinen Sinn. 5.6 funktioniert ja mit allem, es ist keine Ahnung, wo der ist irgendwo, aber es kann natürlich auch in der Config sein, irgendwo ist da ein Bug drin und mir war es dann einfach zu viel zu suchen, was es dann sein könnte. Ja, also mit PHP 5.6 läuft es noch und 7 wollte nicht. Wobei ja PHP 7 wesentlich schneller sein soll. Deswegen, vielleicht muss man nochmal einen Testserver aufsetzen. Und mal.
Ja, um ein Vielfaches. Ja, da gibt's ganz beeindruckende Statistiken. Ich habe selber nicht gemessen, beziehungsweise jetzt auch nicht die Last auf dem Server, dass ich das irgendwie wirklich merken könnte, denke ich.
Yeah.
Aber das, was man so an Artikeln im Netz findet und so, da scheinen sie schon ganz beeindruckend was gemacht zu haben.
Ja, ja. Es ist auch so, dass Facebook, hier müssten wir so unseren Facebook-Freund mal fragen, die setzen doch jetzt auch dann wieder mehr normales PHP ein und nicht mehr, die hatten doch vorher so ein Hip-Hop oder sowas, die haben da irgendwas anderes benutzt.
Die haben PHP on Steroids gebaut und für sich selbst alleine, ja.
Genau, und ich glaube, die benutzen jetzt auch wieder ganz normal nur noch PHP 7 seitdem. Aber da müssten wir den Marc vielleicht nochmal fragen oder falls er das hört, kann er ja auch mal in der West Coast Edition oder sowas dazu was erzählen. Können wir ja nochmal als Themen reinschreiben für die West Coast Edition.
Wenn es dann wieder mal eine erscheint.
Ja, genau, müssen wir auch mal wieder gucken, was die da so machen. Ah, die ganze Zeit nur im Urlaub auf der faulen Haut liegen oder so.
irgendwie Feste feiern und ja, unglaublich.
Feste feiern, klar, muss man halt so machen. Gut.
Also meine Nextcloud 12 läuft problemlos mit PHP 7.1.
Okay.
Also auch mit dem Nginx davor. Also es müsste wirklich irgendwie gehen.
Ja, natürlich. Wie gesagt, dass es gehen soll, weiß ich auch. Ich weiß auch nicht, wo da der Bug ist. Ja, keine Ahnung. Ich hätte auch eigentlich erwartet, installieren tut, aber irgendwie, weiß nicht. Der PHP 7 FPM lief, aber irgendwie, und es gab auch eine Connection, aber irgendwie, es kam kein Nextcloud. So, pff. Und es waren auch keine sinnvollen Debug-Ausgaben da, wo du jetzt sagen könntest, okay, was weiß ich, die Config fehlen noch irgendwie drei Sachen und dann tut's oder so, war warum auch immer nicht machbar. Ja.
Jo.
Genau. Was zwar unabhängig von der Nextcloud 12 ist, aber auch noch so dazugehört, ich weiß nicht, setzt dir das auch ein, das Two-Factor Authentification Plugin?
Nee.
Ich weiß gar nicht, ob ich das hier mich beschwert habe oder so. Alle Fälle konnte man da bis vor kurzem halt nur ein Key hinterlegen. Und jetzt irgendwie mit dem Release der Nextcloud 12 haben sie eine neue Plugin-Version herausgebracht, die man dann aber irgendwie, glaube ich, auch noch auf 10 oder auf 11 installieren kann. Die genau das erlaubt, was man halt eigentlich will, nämlich mehrere Keys anlegen und damit man halt sich einen Backup-Key hinzukonfigurieren kann und nicht darauf angewiesen ist, dass man genau den Key immer dabei hat.
Ja, was benutzen die als Two-Factor Authentication? Gehst du mit dem Google Authenticator dann hin oder wie funktioniert das bei denen?
Dieses Universal Second Factor Protocol. Mhm. Also da gibt's irgendwie, wie hieß denn die Firma? YubiKey oder so?
Ja, YubiKey, ja. Sag mir was. Mhm.
Das ist, glaube ich, so die einzige Firma, die aktuell solche Hardware-Tokens herstellt. Die kannst du dann in dein USB-Slot reinstecken. Dann hast du so eine Fläche, wo die dann zu blinken beginnt. Mhm. Da kannst du dann dran fassen und dann übermittelt das irgendwie über ein Protokoll irgendwas. Ich habe es mir mal angeschaut, aber
es tut.
Ich habe da nie viel Zeit investiert, herauszufinden, wie das genau funktioniert. Aber es scheint zu funktionieren.
Okay.
Und wenn man da halt ein bisschen besseren Key hat, dann kann man das halt auch gleich mit seinem Handy über NFC und so machen, was ich ganz nett finde. Gerade so für Google-Account funktioniert das ganz gut.
Jo.
Aber sonst unterstützt das irgendwie, glaube ich, niemand. Was ein bisschen schade ist.
Okay. Genau. Sonst noch was mir jetzt an der Nextcloud 12 aufgefallen ist, weil auch jemand nachgefragt hat. Es gibt die Nextcloud, wenn du dich mehrfach einloggst, loggt der mit von wo und wenn du zu viele falsche Passwörter eingibst und so, dann wirst du halt automatisch gedrosselt sozusagen. Ist nicht komplett gesperrt oder fast gesperrt auf jeden Fall. Ist es so langsam, dass es irgendwie keinen Spaß macht. Und das hatte jetzt auch jemand. Und es gibt zumindest in der neuen Nextcloud die Möglichkeit, dass du Whitelist erstellst für IPs, die halt aus dieser Brute Force Dinger rausgenommen werden. Ja, die kann man dann festlegen. Man kann zwar diesen Check auch komplett abstellen, dass er gar nicht durchgeführt werden würde und dass er das gar nicht lockt. Weiß nicht, ist vielleicht ganz geschickt, dass er das tut, aber es gibt Konstellationen, wo Leute da reinlaufen und das ist jetzt bei einem Kunden passiert. Ich habe dann jetzt mal diese ganze Datenbank, wo der sich das reinloggt, mal gelöscht und vielleicht lässt sich noch irgendwie erfahren, wie man das hinkriegt, dass das nicht mehr so oft passiert. Ich meine, gut, wenn jemand eine feste IP hat, kann man die jetzt da zumindest eintragen. Aber wenn das nicht der Fall ist, ist ein bisschen doof. Also insbesondere, wenn du öfter zwischen mobilen Netzwerken und Client irgendwie hin und her wechselst, gibt's komische Kombinationen, an welchen Stellen du plötzlich in der Nextcloud gedrosselt wirst, was ein bisschen ungünstig ist. Da müssen wir nochmal ein bisschen debuggen. Aber die neue Nextcloud 12 Version, weiß nicht, ob das schon vorher drin war, aber hat jetzt die Möglichkeit, dass du da eine Whitelist erstellst. Das ist mir auch noch aufgefallen. Also wer da Probleme hat manchmal, dass es irgendwie gar keine Connection gibt oder dass es total langsam ist und sich wundert, der sollte mal in seine Datenbank gucken unter Brute Force Attempts, ob er da vielleicht mit seiner ID drinsteht und ob die Nextcloud ihn vielleicht blockt, weil er zu oft mit irgendwelchen falschen Passwörtern von irgendwo kommt.
Da bin ich auch schon reingerannt in der vorherigen Version. Und ich fand halt, dass das viel zu wenig populär kommuniziert wird. Also, dass ich da nicht im Admin-Interface sehe, hier Logins mit dem User sind gerade disabled oder der ist geblockt. Das hat mich relativ viel Zeit gekostet und wirklich Knoten in meinem Hirn verursacht, weil ich überhaupt nicht wusste, warum jetzt gerade der Zugriff auf meinen Nextcloud nicht geht und alles andere flüssig lief.
Ja, ja. Und vor allem, wenn du es dann halt auf dem Handy probierst, geht's halt, ja. Es geht dann halt bloß lokal auf deinem Rechner nicht oder umgedreht, ja. Es war halt so, hat gesagt, ja, Telefon geht, da geht's nicht. Genau, also wenigstens gibt's jetzt die Möglichkeit, Whitelist zu erstellen. Ist natürlich gut, wenn du irgendwie eine feste IP hast. Ich meine, wenn jetzt eine Firma drauf geht, immer von derselben IP kommt, dann kann man das jetzt schon mal schön da festhalten. Aber wenn jetzt jemand mit dem DSL-Anschluss kommt und dann da in diese Brute Force Attacken Spam Gedöns reinfällt, ist halt noch ein bisschen doof.
Ja.
Ja. Also nur wenn ihr sowas habt, dann wisst ihr, es könnte daran liegen. Dann kann man zumindest mal diese Tabelle einfach truncaten und kann man alles rauslöschen, dann sollte es auch wieder gehen. Oder man muss halt diesen Check komplett abstellen. Wenn es halt nicht anders geht, wäre das eine Möglichkeit, aber ja, jetzt auch nicht unbedingt eine Empfehlung, weil, wie gesagt, manchmal...
Nee, keine Empfehlung, aber eine valide Option, weil man dann überhaupt erstmal weiß, dass der Check da ist. Ja. Ja.
Genau. Gut, Nextcloud 12 haben wir soweit erschlagen, oder?
Ja, Update-Prozess, wie lange hast du oder wie lange dauert's? Aufwendig oder Click and Go?
Nee, ich habe es tatsächlich diesmal über diesen Online-Updater gemacht. Die letzten Updates habe ich ja alle per Hand auf der Kommandozeile selber noch durchgeführt. Und diesmal habe ich einfach gedacht, ach komm, machst du mal. Ja, wenn es schief geht, rollst du halt wieder zurück, ist ja auch egal. Und es ging erstaunlich gut. Es war tatsächlich problemlos, bis auf das wir, wie gesagt, dann die Datenbank noch ändern mussten. Und die Umstellung auf PHP 7, die wir uns eigentlich auch noch vorgenommen haben, nicht funktioniert hat. Aber das Update auf Nextcloud 12 ging gut. War problemlos. Gab nix, wo man hätte meckern müssen. Diesmal.
Cool.
Also, sie werden da besser bei den Updates. Ja, und wie gesagt, auch der Updater, der sagt ja auch, dass er auch nochmal ein Backup macht von der Datenbank. Ich hab's jetzt nicht verifiziert. Aber wenn er das da hinschreibt, würde er das schon machen. Aber sicherheitshalber macht man es ja doch nochmal alles doppelt und dreifach an so einer Stelle. Weil wenn die dann weg ist, wäre er total doof. Habe ich mit dem Online-Installer gemacht und hat bei uns problemlos funktioniert. Ja. Bin ich an der Stelle diesmal zufrieden gewesen. Gab zwar, oder die meisten Kommentare, die ich gesehen habe, waren auch zufriedenstellend. Gab ganz wenige Leute, die mal ein Problem hatten. Also klar, ein paar Leute gibt's immer. Da muss man sich dann halt durch die Foren durcharbeiten und gucken, ob irgendwas passiert. Bei uns, für unsere Cloud, lief's gut. Keine Probleme. Check. Ja,
cool.
Kann ich empfehlen, kann man machen. Ansonsten kann man natürlich auch noch warten, bis die 12.01 oder sowas draußen ist, wer sich ein bisschen unwohl fühlt und nochmal die ersten Bugs noch abwarten will oder Fixes abwarten will, sozusagen. Insbesondere wenn es halt eine große Produktivumgebung ist, wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ja. Weil irgendwas geht nicht mehr oder irgendwas habe ich gedacht, was Probleme machen würde, wenn ich jetzt die HDM Nextcloud noch updaten würde. Was war denn das? Irgendwas ist anders als vorher.
Das wäre jetzt interessant.
Ja, irgendwas habe ich gedacht. Was Mein oben, die Leiste ändert sich. Was habe ich denn gedacht? Was ändert sich denn, was Probleme machen könnte? Ah, genau. Also nichts Schlimmes. Vorher konnte man bei den Theme-Einstellungen du kannst ja deine Nextcloud themen. Kannst du sagen, hier, du willst andere Farben haben und ein anderes Logo. Und auch ein anderes Logo beim Einloggen und so. Und vorher, und man kann auch einen Slogan eingeben. Genau, und vorher konntest du bei diesem Slogan ganz einfach auch eine URL mit eingeben. Also konntest sagen, hier weitere Informationen, Support unter diesem Link oder so. Und das geht jetzt halt leider nicht mehr. Jetzt, wenn ich da HTML-Code reinschreibe, wird der mir halt weggeskippt. Und dann steht da halt nur noch HTML in Klartext. Also da steht da hyperref ist gleich und so weiter.
Ups.
Ja, das ist doof.
Das wird wohl durchescaped. Naja.
Ja, genau. Vorher war das kein Problem. Ja, hast es einfach mit reingeschrieben, wurde halt einfach so übernommen.
Mhm.
Super Sache. Und das benutzen wir halt an der HDM. Da steht dann halt nur für Studenten aus Studienbereich XY. Alle anderen müssen was anderes nehmen. Zum Beispiel und Support hier über die URL. Und ja, das ginge dann halt nicht mehr. Du kannst natürlich deine eigenen Themes immer noch selber bauen, dann kannst du es halt nicht so schön und einfach über das Webinterface machen. Du müsstest dir dann halt dich mit Theming auseinandersetzen, CSS, Gedöns selber bauen und dann kannst du garantiert das auch überschreiben. Aber die schöne kleine Lösung, da einfach eine URL reinzuschreiben, ist halt jetzt halt raus.
Oh.
Finde ich schade. Das war jetzt so ein, in Anführungsstrichen ist es ein Showstopper. Man muss sich dann halt jetzt überlegen, wie man es dann halt stattdessen macht, wie man diese Informationen dann dahin kriegt. Es war vorher einfach gut, dass du sagen konntest, Link und dann gut ist. Und jetzt geht es halt nicht mehr.
Ja.
Ja.
Also vielleicht, wenn du Glück hast, gibt es auch wie für die Symlinks halt irgendwo ein File, wo du dann halt einfach irgendeine dieser Booleans halt irgendwie von true, dass er escaped, auf false, dass er halt den Kram hat nicht escaped.
Ja.
Und dann hast du halt so einen kleinen Patch, den du halt jedes Mal diesen Boolean umstellen musst und das war's.
Ja.
Wenn du Glück hast.
Ja, muss man mal angucken. Oder falls es jemand schon mal gemacht hat von den Hörern, kann er mir auch mal einen Tipp geben, an welcher Stelle es stehen könnte. Oder ich muss mich halt mit Theming auseinandersetzen bei Nextcloud, sich halt da reinarbeiten und das halt mit reinschreiben. Wäre auch eine gangbare Lösung. Aber das ist so das einzige Negative, in Anführungsstrichen, was mir aufgefallen ist, ja. Naja. Gut. Sind wir mit Nextcloud durch?
Mit der Nextcloud, genau.
Ich glaube schon.
Ja.
Dann kommen wir.
Wenn ihr ja beide betreibt, wie sind eure Backup-Strategien? Nehmt ihr in Duplicity, verschlüsselt das Ding und schiebt wirklich jedes Mal zwischen 50 und 100 Terabyte irgendwo hin?
Nee. Ich mache einen Rsync.
Rsync, okay, ja.
Ich benutze den Kram ja halt auf dem FreeBSD-Server.
Mhm.
Heißt, ich habe ein ZFS drunter, dann habe ich so einen Rack-Server im Datacenter stehen, plus nochmal so ein NAS bei jemandem, den ich kenne.
Yep.
Und dann kann ich halt einfach über ZFS Send und Receive halt im Prinzip einfach die ganzen Datasets rüberschieben. Und ZFS Send und Receive hat die praktische Eigenschaft, dass man inkrementelle Backups machen kann. Das heißt, ich kann halt einfach sagen, irgendwie so viele Backups, wie ich halt so brauche. Irgendwie, also ich habe jetzt irgendwie stündlich, täglich, glaube ich, und wöchentlich. Und ich schiebe die dann halt aktuell irgendwie so ein bis zweimal die Woche schiebe ich die dann raus. Eigentlich könnte ich das auch gut irgendwie so halt umbauen und irgendwie stündlich rausschieben oder so, aber meistens ändert sich halt nicht so viel, dass ich mit der Frequenz, die ich jetzt habe, recht zufrieden bin.
Ja.
Und dann habe ich das halt einmal dann nochmal alles im Datacenter und die Dinge, die halt sehr wichtig sind für mich, so meine privaten Fotos und so ein Kram, habe ich dann gleich noch, also zweimal Offsite halt und die alle Server halt im ZFS, wie heißt denn das? Ja, sowas, also sie nennen es ja nicht, also es, wie heißt denn das? Raid? Ist es ein Raid? Ich weiß es gar nicht. Sie nennen es, glaube ich, anders. Also diese, oder sind es trotzdem Raids? Diese Z1, Z3.
Gedöns sind schon Raids.
Ja. Also funktioniert halt gleich wie ein Raid, wenn eine Festplatte ausfällt, ist halt noch nicht alles weg. Sondern erst, wenn irgendwie 3 Festplatten oder so.
Jo, nice. Cool. Und Ingo, du meintest, du synkst nur rollierend oder so, wenn ich dann nach 3 Tagen feststelle, dass was kaputt gegangen.
Ja. Also es nennt sich C-Collect, ist setzt auf Rsync auf und macht dir dann halt pro Tag oder pro Monat die Sachen und dann kannst du dir das einzeln rausziehen.
Ja,
Gibt auch andere Möglichkeiten, klar, Duplicity, hast du es ja schon gesagt, oder R-Snapshot oder was auch immer, kann man sich da überlegen. Ich meine, ich könnte natürlich auch von meinem Cluster regelmäßig Snapshots machen, mache ich halt nicht an der Stelle. Könnte man sicher auch machen, aber du willst es ja auch nochmal, selbst wenn dein Cluster mal flöten geht, ja irgendwo haben.
Ja, ich bin halt mittlerweile ganz schön eingeschüchtert von der Datenmenge, die da so aufläuft.
Das ist ja, gut. Das ist bei uns auch schon über 100 Gigabyte hier. Also das kommt, passiert. Jo. Ja. Tja. Egal. Also
grundsätzlich willst du, glaube ich, einfach halt was inkrementelle Backups das machen kannst, so dass du nicht halt jedes Mal irgendwie terabyteweise Dinge ins Internet schieben muss, weil das dann halt einfach zu langsam ist.
Das auf jeden Fall. Andererseits will ich bei einem WeStore halt nicht anfangen, die inkrementellen Backups über Monate hinweg zusammenzusammeln. Das heißt, ich brauche ein Intervall. Das heißt, ich mache 2 Wochen lang inkrementell und dann mache ich mal wieder ein Full Backup oder sowas. Und das mache ich auch jetzt schon, aber eben, das summiert sich ganz schön auf, was man da so hat.
Was benutzt du für ein Filesystem? Ext oder?
Ja, Ext 4 läuft da.
Weil Butterfest hat ja auch alle diese Snapshots-Feature, wo man, ich glaube, Butterfest kann das gleiche wie ZFS, also diese inkrementellen Sends. Und damit hast du halt den Vorteil, das Dateisystem auf der anderen Seite ist halt immer ein volles Backup.
Jo, das ist cool. Das stimmt.
Was schon ganz nett ist. Und es ist halt ein volles Backup mit den Snapshots drin. Das heißt, du hast einerseits das volle Backup, ohne dass du inkrementelle Backups zusammenstückeln musst. Und andererseits kannst du auch auf dem Remote Backup dann halt zurück in der Zeit gehen und überall, wo du einen Snapshot gemacht hast, kannst du halt dann auch nochmal das File an diesem Punkt anschauen.
Mhm.
Das finde ich eigentlich schon ziemlich praktisch. Also das war der Hauptgrund, warum ich irgendwie mein Kram dann halt mal auf FreeBSD gezügelt habe. Weil das ZFS halt ziemlich gut macht und halt einfach funktioniert.
Jo.
Und ich habe da so ein kleines Shell-Script mehr oder weniger, der diese Snapshots erstellt und sie versendet und es ist halt sehr, das meiste macht einfach das Filesystem selbst und du musst selber nicht mehr viel rundherum bauen oder besitzen, sondern du kannst einfach dich auf die Filesystem Funktionalität verlassen.
Ja, das klingt nice. Das klingt echt gut. Allerdings, bevor ich nochmal wieder Zeit finde, beim Server das Dateisystem zu tauschen.
Ja, genau. Ja.
Vielleicht mit einem Festplatten-Update oder so. Neue Festplatten kaufen. Neues Filesystem.
Ja, das letzte Mal, als die Festplatten in den Link kaputt gegangen sind, war ich einfach gottfroh um dieses Software-Rate, was da drin läuft. Da habe ich den Provider angerufen und gesagt, hier, Festplatte kaputt, schieb mir eine neue rein. Und das war wirklich eine Sache von 2 Minuten. Das, also 2 Minuten Aktivität, einmal eine Minute denen Bescheid sagen und danach das Restore anstoßen und danach lief es wieder. RAID ist schon mal eine sehr gute Vorstufe. Wenn man natürlich dann so ein Dateisystem hat, wie du es gerade beschrieben hast, ist das sehr deluxe. Die Frage ist halt immer, wie viel Aufwand man da reinstecken muss, um dieses Werkzeug wirklich zu beherrschen. Aber da kommen, vielleicht werden die Betriebssysteme auch nochmal so gut, dass den Leuten darüber dann klar gemacht wird, hör mal, wenn ihr ein vernünftiges NAS daneben stellt, sind eure Backups kein Hexenwerk mehr.
Dann wäre das vielleicht gerade eine gute Überleitung zu TrueOS. TrueOS Stable ist draußen, und zwar ist das das, was man früher als PCBSD gekannt hat.
Ah, ja.
Das ist ist ein FreeBSD drunter, aber halt für einen Desktop gebaut. Also es geht so ein bisschen in die Richtung einer Distribution. Also es heißt, sie kommen halt irgendwie, du bekommst halt so ein ISO, das du dir installieren kannst, und dann ist da auch gleich ein Desktop dabei und so. Ich glaube KDE, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Oder vielleicht haben sie jetzt standardmäßig auch auf ihren eigenen Desktop Window Manager umgestellt. Aber grundsätzlich kommt das halt so in Farbe und bunt. Und die haben so ein Tool gebaut, das nennt sich Live Preserver. Und das ist eigentlich genau das, was ich jetzt vorher beschrieben habe, was ich halt mit meinen Shell Scripts gebaut habe, einfach als GUI. Da kann man dann halt von seinem Desktop aus, wenn man ZFS unten drunter einsetzt, kann man relativ einfach da halt seine SSH-Verbindung zu seinem FreeNAS oder zu seinem FreeBSD-Server oder so eintragen und sagen, er soll so und so viele Snapshots machen und er soll die so und so regelmäßig senden. Was relativ praktisch ist, wenn man sich nicht selber damit auseinandersetzen will, halt wie dieses Filesystem jetzt genau funktioniert, kann man, wenn man ein TrueOS einsetzt und eine FreeNAS-Box hat, das irgendwie mit 2-3 Klicks wohl einfach sich zusammenklicken und dann läuft das auch.
Klingt genau, nach einer coolen Kombination. Jetzt ist nur noch die Frage, wie praxistauglich es TrueOS ist.
Das
sieht nett aus. Ich habe es, nachdem wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, mal in der virtuellen Maschine ausprobiert und so. Es ist schon cool. Es ist erstmal ansprechend, mit einem ansprechenden Desktop versehenes BSD. Aber dann geht's ja an die Auswahl der Softwarepakete. Und dann habe ich da das Problem, was ich auf einem Linux-Desktop habe, nochmal potenziert.
Genau, also ich persönlich werde jetzt vermutlich auch nicht auf ein TrueOS oder so wechseln, einfach weil ich halt irgendwie jetzt schon x Jahre Linux auf dem Desktop habe und ja, irgendwie wird man dann halt auch, selbst wenn man jung ist, alt und möchte nicht,
Ingo.
Genau, man wird dann halt so wie der Ingo und möchte nicht, dass sich Dinge ändern, einfach weil man sich halt gewöhnt ist, dass gewisse Dinge so zu funktionieren haben, weil man sich irgendwelche im Muscle Memory sich irgendwelche Kommandos gemerkt hat zum Pulse Audio neu starten oder so. Die will man halt nicht neu lernen, wenn es nicht sein muss. Und ich sehe jetzt auch nicht so irgendwelche Features auf dem Desktop, die mich jetzt so überzeugen, dass ich sagen würde, das wäre mir die initiale Umgewöhnung halt wert. Aber jetzt, wenn man User hat, die irgendwie halt einen Webbrowser benutzen wollen und ein LibreOffice oder so und irgendwie ein Mailprogramm benötigen, dann kann man das durchaus auch mal hinstellen, habe ich das Gefühl. Weil weil Firefox sieht überall aus wie ein Firefox.
Ja.
Thunderbird sieht überall aus wie ein Thunderbird. Da gibt's halt so gut wie keine Unterschiede. Und für solche User, ob dann das irgendwie das Startmenü ein bisschen anders aussieht oder so, ist dann, glaube ich, egal.
Könnte jetzt so sein, genau, für User, die halt unbedingt auch ZFS haben wollen, wäre das ja auch ein valider Weg, sich das anzuschauen.
Genau, wobei, so wie ich das sehe, ist ZFS on Linux mittlerweile auch so weit, dass man, wenn man jetzt ein bisschen mehr, also es kommt halt nicht defaultmäßig mit, aber man kann sich das also gut auch irgendwie sich dazu bauen. Das scheint einfach und stabil zu funktionieren. Also es gibt anscheinend viele Leute, die das irgendwie auf dem Ubuntu oder so und dann ZFS drunter benutzen. Der einzige Vorteil von TrueOS ist da natürlich, dass es vermutlich noch ein bisschen besser integriert ist und vor allem, dass es halt gleich im Installer mitkommt.
Ja.
Und ein Ubuntu musst du halt immer dazu bringen, das zu tun. Und da musst du dann halt schon ein bisschen tiefer drin sein. Und da kannst du nicht jedem einfach hinstellen und sagen, hier hast du den Installer, klick da und gut ist. Ich sehe gerade, es kommt, glaube ich, mit Lumina, dem
genau, ist eine eigene
Windows Desktop Manager, den sie extra für FreeBSD geschrieben haben, was so ein leichtgewichtiger
auf Qt-Basis.
Ja, genau. Und das sieht gar nicht so schlecht aus. Und jetzt, was hat sich geändert? Weil TruOS gibt's ja schon lange und bisher war es immer so ein Rolling Release. Und jetzt haben sie angefangen, was auch so geplant war, so ein Stable alle 6 Monate, glaube ich, herauszubringen, wo sie dann halt einfach alle 6 Monate einen Freeze machen und dann halt nur noch Security-relevante Dinge und halt Fehler, die aufgetreten sind, irgendwie fixen, aber halt nicht die ganze Zeit neue Software nachschieben, was halt, wie wir ja gesehen haben, sobald es irgendwo neue Software gibt, geht halt was kaputt. Und so hat man den Vorteil, dass man es sollte dann halt, wie es der Name schon impliziert, ein bisschen stabiler funktionieren. Und ja, ist vielleicht eine gute Gelegenheit, wenn ihr jetzt mal Systeme wechseln wollt oder mal was anderes ausprobieren wollt, könnt ihr jetzt True Stable ausprobieren. Gibt's irgendwie ein ISO, kann man sich runterladen, installieren.
Ja, apropos, wo es neue Sachen gibt, die gehen auch Sachen kaputt. Wir können mal kurz über FreeNAS 11 reden. Nach diesem ganzen Coral-Desaster, was sie ja hatten, gibt es jetzt eine neue Version.
Genau, es gibt jetzt ein FreeNAS 11. Und ja, wir hatten ja vor einer Sendung, 2 Sendungen, vielleicht 3 Sendungen, ich weiß es schon gar nicht mehr so genau, wie im Binärgewitter besprochen, gab es
die
ja...
Sie hörten FreeNAS vor x Zeit, ja, genau.
Sie hörten auf Binärgewitter. Es gab ja das FreeNAS Coral und irgendwie, ja, das JavaScript-Framework, das sie benutzt haben, die Firma, mit der sie da zusammengearbeitet haben, hat irgendwie aufgehört zu existieren. Es war irgendwie instabil, es war langsam, es hat irgendwie 1000 Probleme gemacht. Und dann haben sie es ja zurückgestuft von der Beta oder sogar von Release zu einer Technical Preview. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher von was zu was. Aber auf alle Fälle haben sie es dann halt zurückgestuft und gesagt, das nächste FreeNAS, das kommen wird, ist ein FreeNAS 11. Das wird es wird das gleiche UI nochmals mitliefern. Es wird dann experimentell auch ein neues UI mitliefern, was dann auf dem Angular Framework basieren wird, was von Google ist, glaube ich.
Ja, Angular wird massiv von Google gesponsert. Ja.
Genau, und deshalb vielleicht nicht in einem halben Jahr schon wieder nicht existent ist.
Ja. Oder gerade so, deshalb.
Böse. Oder vielleicht halt trotzdem, ja. Wobei Google ja auch dieses Burner gekauft hat und das ist auch immer noch da. Also
ja.
Ich glaube, Google lässt da schon nicht so schnelle Dinge sterben. Es wird dann halt vielleicht nicht mehr weiterentwickelt oder so, aber es ist zumindest nicht ganz tot.
Ja, doch, sie sind wesentlich schneller. Entschuldigung für den Exkurs gerade. Google hat ja mittlerweile schon den Ruf, dass sie wesentlich schneller daran sind, Dinge auszusortieren und dann auch einfach links liegen zu lassen und zu sagen, das war's, nee, wir machen hier jetzt nicht mehr weiter und ihre Dienste auch recht schnell zuzumachen. Und was so die Langfristigkeit angeht, hat Google eigentlich den schlechtesten Ruf fast mittlerweile von den Großen, weil deswegen sind die Leute auch, was zum Beispiel das die Liga der JavaScript-Frameworks angeht, von React Redux, was ja aus der Facebook-Ecke kommt, so angetan, weil da eben die Erwartungshaltung ist, ja, Google kümmert sich da vielleicht ein bisschen länger drum. Mit Angular hat man es jetzt...
Kümmert sich länger drum.
Ja, genau, Entschuldigung, Facebook kümmert sich länger drum. Wo sie auch bis jetzt den besseren Track Record einfach haben. Und Google zum Beispiel verfolgt auch mit Angular sehr stark die eigenen Interessen. Sie haben es stark vorangepusht, haben irgendwann gemerkt mit Angular, mit dem, was das AngularJS, das war die 1er-Serie, konnte, kommen wir nicht mehr weiter. Und haben dann das 2er from scratch neu aufgesetzt, was konzeptionell viele Sachen anders macht. Und das Einser wird zwar jetzt noch gepflegt, mal gucken, wie lange noch. Die Community ist immens, deswegen gibt es natürlich relativ viel Hoffnung, dass es auch noch so bleibt. Wie viel Weiterentwicklung da noch stattfindet, ist die Frage. Man, mehr oder weniger, wenn man da am Ball bleiben will, muss man jetzt eine Applikation, die man vor 2 Jahren geschrieben hat, jetzt schon wieder auf ein komplett neues UI-Framework migrieren. Das ist nicht unbedingt was, was man als nachhaltige Investition betrachten kann.
Da ist, dass man dann gleich wieder froh, dass man halt nicht irgendwie welche Web-Frontends baut, sondern irgendwelche Treiber in C++, weil da ändert sich definitiv einfach absolut gar nichts. Weil irgendwie, ja, selbst mit dem neuesten GCC, das sind dann irgendwie so 3 kleine Änderungen, die man irgendwie nachziehen muss in der Codebase und gut ist.
Gut, gut.
Ja. Aber ich
bin mir sicher, da gibt es andere Täler der Tränen.
Ja, das definitiv auch, ja. Es ist auch nicht alles toll. Genau, aber auf alle Fälle ist jetzt FreeNAS 11 da und das kann man sich jetzt runterladen und es ist wohl 20% schneller. Unter anderem einfach, weil sie unten drunter auch, glaube ich, denn das FreeBSD halt von 9.10, was sowieso bald deprecated ist oder schon ist, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, auf FreeBSD 11 Stable gewechselt haben. Ja, und das GUI, das neue GUI mit Angular sieht ganz nett aus, liefern sie auch schon mit, muss man aber, also kann man aktuell noch so auswählen, man bekommt auch noch das alte und ab der nächsten Version wollen sie das dann vermutlich Standard machen, haben sie zumindest angekündigt. Außer irgendwie, ja, Google bringt dann vielleicht Angular 3 raus und Angular 2 ist dann nicht mehr zu benutzen.
Du wirst lachen, natürlich, wir sind schon bei Angular 4.
Ah, ja gut, ne. Das ist,
um das aber nochmal kurz aufzulösen, seit Angular 2 haben sie sich dann gedacht, wir bleiben jetzt nicht so lange bei so einer langweiligen Versionsnummer, sondern sie sind jetzt mit dieser Major-Nummer wesentlich schneller unterwegs. Ja. Das heißt, es ist eigentlich Angular 1 oder größer 2. Alles, was jetzt so danach kam, ist kompatibel miteinander. 2 und 4 liegen also verhältnismäßig nah beieinander.
Dann nicht mehr so Breaking Changes, genau, dass irgendwie die ganze Applikation irgendwie neu geschrieben werden muss.
Nicht mehr so massiv, absolut, ja.
Was auch in der Version 11, aber dann schon in der Version 11.1 Beta 1 draußen ist, ist FreeBSD. Die erste Beta ist jetzt da von FreeBSD 11.1. Da kann man, die kann man sich vielleicht mal updaten, wenn man, vor allem wenn man irgendwie spezielle Hardware hat, die man vielleicht testen will, weil jetzt kann man relativ einfach halt noch sagen, Moment mal, das geht kaputt. Dann wird das nachher dann auch im Release drin sein, während wenn man dann halt irgendwie erst, wenn es released ist, das ausprobiert und es dann kaputt ist, dann kann es halt im schlimmsten Fall sein, dass es dann erst mit dem nächsten Release kommt. Und das Release sollte Ende nächsten Monat kommen. Ja, ist halt so ein Punkt-Release, das heißt, die Änderungen sind jetzt so nicht gerade so irgendwie große Dinge, sind halt alles so ganz viel kleine Bugfixes, irgendwelche Treiber, Sicherheitsupdates für alles Mögliche. Also ich nehme an, das kann man sich dann einfach drüber installieren und gut ist. Sieht nicht so aus, als würde irgendwas kaputt gehen. Hoffe ich zumindest. Ich werde dann sonst, genau, ich werde dann sonst berichten. Ich bin jetzt selber aber noch nicht dazu gekommen, diese Beta auszuprobieren, ob sie bei mir funktioniert. Aber.
Okay, du meinst, du machst es.
Ich werde das dann vermutlich, ja, mal schauen, vermutlich Beta 2 oder so oder 3 werde ich dann auch mal installieren auf meinem Testsystem und schauen, ob ich irgendwelche Probleme damit habe. Aber eben so nach dem, was so in den Change Notes drin steht, ja, sollte das eigentlich ein No-Brainer Update sein, was man halt einfach einspielt und gut ist. Was auch ein Update bekommen hat, ist OpenSense. Das ist die Firewall-Version von FreeBSD eigentlich. Also drunter ist auch ein FreeBSD, aber drüber ist dann halt so ein GUI, wo man sich mit ähnlich wie bei FreeNAS halt für ein NAS-Device sich irgendwie die Storage-Dinge zusammenklicken kann man sich bei OpenSense dann halt die Firewall-Regeln zusammenklicken. Das meiste in diesem Release ist auch ziemlich so Kleinkram halt. Was ich sehr toll finde zu sehen, ist, dass sie irgendwie beschlossen haben, wohl unten drunter auf Harden BSD zu setzen. Und jetzt mit diesem Release haben sie den SafeStack enabled für alle AMD 64 Pakete. Das bedeutet, wenn halt ein Paket irgendwie kaputt geht oder irgendwo einen Buffer Overflow oder so hat, ist es halt viel schwieriger, den auszunutzen. Und soweit ich das gesehen habe, haben sie auch schon angefangen, viele dieser harten BSD-Features zu übernehmen. Zum Beispiel das Write XOR Execute, wo man halt sagt, ein Speicherbereich ist halt entweder beschreibbar oder ausführbar. Hat den Vorteil, dass wenn man irgendwie so ein auf dem Heap zum Beispiel ein bisschen Platz hat, wo man seine Arrays hinspeichert und dann hat man irgendeinen Fehler im Code und dann kann man über den Fehler im Code da irgendwelchen ausführbaren Code hinschreiben, dann wird er einfach nicht ausgeführt, weil diese Memory halt nicht ausgeführt werden darf. Und viele dieser Dinge, diese Exploit Mitigations, werden halt irgendwie in OpenSense eingebaut und ich finde das schon recht gut, vor allem weil man halt ja sein Netzwerk irgendwie den ganzen Traffic drüber läuft und irgendwie da kann halt schon mal was kaputt gehen und es halt ja, ist halt Software, ist halt kaputt. Und je schwieriger es ist, halt irgendeine dieser Lücken auszunutzen, umso unwahrscheinlicher ist es halt, dass man gepwned wird. Und ja, habe ich auch geupdatet, hat wunderbar funktioniert. Habe ich keine Probleme mit.
Nice. Gut, ich kann jetzt zu den Dingern irgendwie nichts sagen. Noch nie ausprobiert, aber. So viele News aus der anderen Welt.
Ja. Nee, von PFSense lese ich ja öfter nochmal was, aber von OpenSense ist irgendwie nicht, aber von daher. Boah.
Genau, OpenSense ist halt im Prinzip einfach so ein Fork von PFSense, okay. Weil PFSense irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt hat, irgendwie so Sicherheit und so, naja, zumindest ja. So in gewissen Bereichen und bei OpenSense sind sie dann irgendwie hingegangen und haben gesagt, sie wollen das halt richtig machen.
Ja, okay.
Und
aber man muss einen BSD dafür einsetzen, gell? Also es ist basiert einfach nur auf FreeBSD. Es
basiert auf dem BSD, aber das ist dir ja im Prinzip egal. Also ob du dir jetzt ein, ja. Also im Normalfall ist dir das egal. Wenn du ja irgend so ein Router-Device hast, oder jetzt gerade so ein bisschen
ja, wir haben ja, ja. Eine geclusterte Firewall auf Linux-Basis und da macht es halt keinen Sinn, weil du müsstest halt den kompletten Cluster auf FreeBSD aufsetzen, dann habe ich keine Ahnung, wie ihre Cluster-Software funktioniert und das müsste man alles umbauen, nur um dann eine hübsche, schicke Oberfläche zu haben. Es ist halt ein bisschen Overhead. Ja. Ich hätte halt auch gern irgendwie sowas für Linux mal mit irgendwie Clicky Bundy, dass irgendwie auch andere Leute da Firewall-Regeln schreiben können. Wir benutzen halt zurzeit ja. Diesen Firewall-Builder, der spuckt schon IP-Tables-Regeln dann aus, wurde aber eine Zeit lang auch nicht weiterentwickelt. So ein paar Leute haben das jetzt so übernommen, aber so richtig, also ja, so eine Web-Lösung fände ich noch irgendwie ein bisschen geschickter. Genau. Firewall-Bilder kann auch, glaube ich, für andere Systeme bauen, aber wir nutzen es halt, wie gesagt, immer nur für IP-Tables zurzeit.
Genau, also ich habe Habt ihr tatsächlich physikalische Hardware für Routing und Firewall?
Genau.
Ja, gut. Ja.
Es sind zwei große Maschinen, die halt nur Firewall machen. Und dahinter halt die DMZs.
Ja, es ist jetzt halt natürlich doof, wenn das halt alles schon auf Linux ist, dann ist es halt vermutlich ziemlich viel Aufwand, das zu migrieren.
Ja.
Jetzt gerade so, wenn man so ein kleines Heimnetz hat, ob man sich jetzt da irgendwie so ein DDR-WRT oder so flasht oder ob man sich ein PFSense oder ein OpenSense flasht, spielt dann halt irgendwie keine Rolle. Es wäre dann nicht so viel Aufwand, irgendwie sich sein Ei, das eine Subnetz mit DHCP irgendwie aufzusetzen und irgendwie die drei Firewall-Regeln, die man so braucht.
Wir haben da mehrere hundert Regeln, das ist halt...
ja, genau. Das ist dann halt ziemlich viel Aufwand, das zu migrieren. Da muss man sich dann halt schon überlegen, ob sich das noch lohnt oder ob man halt bei dem bleibt, was man hat.
Ja,
Das
Firewall-Builder, also der, den es auch auf SourceForge gibt, der wurde halt lange jetzt nicht weiterentwickelt. Haben sich irgendwie ein paar Leute auf GitHub gefunden, die das jetzt weiter ein bisschen voranbringen und da auch neue Releases machen. Unter Linux, also für mich funktioniert dieses Tool auch gut. Ja, alle neueren Linux-Distributionen nehmen jetzt eh dieses Teil daher. Problematisch ist es bloß für die Leute, die Windows verwenden. Da crasht das Ding wohl halt immer. Der alte war wohl stabil und jetzt die neuen Versionen, die es hier gibt, die funktionieren wohl nicht so gut. Wahrscheinlich benutzen halt alle Leute nur Linux, die dieses Ding halt einsetzen. Und es testet halt keiner ausreichend auf Windows und macOS. Ich sag, mir ist es wurscht. Dummerweise können die halt, benutzt halt so eine XML-Struktur, wo du das ablegst und sind halt, kannst es halt mit dem alten Firewall-Builder nicht mehr aufmachen, wenn du es mit einem neueren mal bearbeitet hast. Ja, das ist ein bisschen blöd jetzt für die Windows-Anwender und gibt ein bisschen Streit gerade. ich hätte schon so gerne eine andere Lösung, aber
Ist ja Open Source, kannst du ja patchen.
Ja, genau, das war ja auch meiner. Oder nutzt doch eine virtuelle Linux-Maschine. Ich meine, für Windows muss ich das auch ab und zu machen. Stell dich halt nicht so an. Ja. Mein Gott.
Schon, wenn man will.
Ja, ist jetzt auch kein Ding da in seinem, was weiß ich, VirtualBox mal kurz so ein Linux hochzuziehen. Aber wenn man halt nicht will, dann da halt nicht. Ja.
Selber schuld.
So, aber deswegen wäre halt irgendwie so ein PSense oder sowas eigentlich schon ein bisschen schicker, aber ich baue das Ding, ich beschäftige mich jetzt nicht nur, wie ein Cluster unter BSD funktioniert, nee.
Also, ich kann dir sagen, es gibt's alles, aber ich verstehe natürlich auch, dass,
du hast ja auch
der ganze Lernaufwand, das irgendwie alles umzulernen und dann die Firewall ist dann irgendwie halt.
Ja, du musst ja auch die Firewall.
PF oder so.
Genau, du musst die Firewall-Regeln
umschreiben.
Ja, und du musst die Firewall-Regeln, also ich meine, es ist ein Cluster, das heißt also, der hat ja die Firewall-Regeln auf beiden Maschinen gleichzeitig und der hat auch die States, die werden halt auch synchronisiert. Das heißt also, wenn du die eine Firewall, also die eine physische Firewall ausmachst, weiß die andere Firewall gleich, sie kann weitermachen und sie weiß auch alle Verbindungen, die es gerade existieren, die brechen halt nicht ab. Sowas alles. Und das wüsste ich gar nicht, wie das unter BSD funktioniert. Gibt's garantiert alles, ja. Vielleicht ist es auch viel, viel einfacher als unter Linux. Aber da weiß ich halt nicht, wie es geht. Das ist so. Das eine hat man sich jetzt halt mal angeguckt und aufgebaut und das geht gut, ja, soweit. Bis auf, wie gesagt, wäre schön, wenn es so eine Web-Oberfläche gäbe und mal einfach die Admins sagen könnten, hier macht's halt alles darüber. Ja, funktioniert. Da muss man sich nicht mehr über den anderen Scheiß ärgern, aber so ist halt. So, gut. Will wirklich jemand über die WWDC reden?
Nur über einen Punkt.
Ich nicht.
Okay, na gut, dann rede über den Punkt. Also es war, dieses WWDC ist irgendwie... diese Apple Worldwide Developer Conference da irgendwo im Westküste USA, wo die sich immer alle treffen und sie Tickets verlosen, dass man überhaupt hingehen
darf.
Ja, aber
das war ja auch jetzt wieder ein neuer Ausführungsort, ne? Aber darüber wollen wir gleich reden. Okay. Das ist viel zu viel Fanboy-Gedöns.
Ja.
Worüber ich mich gefreut habe, ist, dass Apple sich anscheinend so ein bisschen eingestanden hat, dass sie mit iOS nicht an allen Ecken konzeptionell richtig liegen und jetzt jetzt die Interoperabilität zwischen den Apps verbessern wollen. Zum einen Multitasking zwischen den Apps,
und aber auch Datenaustausch zwischen den Apps. Und es wurde ein File-Browser angekündigt für iOS.
Ach was, echt? Mhm. Hell is freezing over.
Yes.
Ein File-Browser für was? Echt?
Ist
neu erfunden?
Ich bin
ist
so, neu? Ich bin so gespannt, was dabei rauskommen wird.
Ach komm. Ich glaube erst, wenn ich es wirklich sehe. Das ist doch da garantiert nur ein Developer-Feature, was du anmachen musst. Das exposen sie doch nicht für normale Leute, so wie.
Ja, ich glaube nämlich auch nicht, dass das das Dateisystem ist, was du dann tatsächlich browsst. Du kannst vielleicht die Dinge browsen, die Apps freigegeben haben. Ich weiß eben, ich kenne keine Details. Ich habe es nicht mehr im Detail ergründen können, leider bis jetzt. Habe das nur in dem Ticker bei der WWDC so mitgelesen und war doch hellauf begeistert. Mhm. Und bin sehr gespannt, was da wohl kommen mag.
Okay. Ja gut, klingt gut. Sehr schön.
Jo.
Ja, ich habe auch bei Heise gelesen, irgendwie scheint so, als würde Apple wieder ein bisschen mehr zuhören, die auf Wünsche eingehen, was weiß ich, wie die Leute mehr verstehen oder keine Ahnung, bla. Und das klingt ja dann richtig. Also das, was sie so die letzten 3-4 Jahre irgendwie falsch gemacht haben, vielleicht machen sie jetzt wieder ein paar mehr Sachen richtig oder so. Wäre dann okay.
Jo. Sie spüren einfach die Konkurrenz und das ist gut so.
Ja, genau. Mehr Konkurrenz, mehr besser. Ja, genau. Sie sind halt nicht die Einzigen, die coole Rechner bauen können und naja.
Ja.
Genau, dann lese Fu.
Ja, ich habe noch kurz rausgeschaut. Bei FreeBSD heißt dieses Firewall-Failover-Synchronisieren, das mit den States und so gleich, CARP, C-A-R-P, falls das jemand mal auf OpenSense oder so. Ich habe einen Link reingepackt, falls das mal jemand machen will. So für zu Hause, weil man kann.
Ja, genau. Das ist der typische Anwendungsfall zu Hause.
Nee, weil man es braucht. Ja. Entschuldigung, weil man es natürlich braucht. Zu Hause, um seine drei redundanten Upstreams zu managen.
Ja.
Was man halt so für Probleme hat, ne?
Also genau. First World Problems daheim. Ja, wie baue ich mir ein Hochverfügbarkeitscluster, Firewall-Cluster auf für mein Rechenzentrum, das neben einem Kraftwerk liegt, weil ich brauche halt so viel Strom.
Tja, wenn man es braucht.
Ja. Gut, aber ja, wie gesagt, war mir schon klar, dass die sowas auch haben. Die Frage ist bloß, wie es funktioniert. Aber wie gesagt, vielleicht ist es ja auch viel, viel einfacher als vielleicht. Bei Linux. Vielleicht auch nicht.
Who knows? Weiß ich nicht.
PF-Sync, naja, gut.
Ich benutze es halt weder auf Linux
ja,
noch auf FreeBSD, weil man zu Hause das Problem halt nicht hat.
Genau, also wenn du nicht gerade einen größeren größeres Rechenzentrum anbinden willst, wo du es irgendwie brauchst, macht es natürlich keinen Sinn. Ja.
Ja. Ist bestimmt ein lustiges Wochenende-Projekt oder so.
Ja. Was habe ich denn heute? Ach, ich habe nichts zu tun. Lass uns einen Firewall-Cluster aus. Gute Idee, Paul. Let's begin.
Also, kommen wir zum Lesefu. Und zwar ist das ein Paper, das ich gelesen habe über was man mit so einem Gyroskop, was in unseren Handys so drin ist, sonst noch so alles machen kann. Unter anderem Leuten zuhören, die sprechen und unterscheiden. Die Headline zum Paper war ein bisschen reißerischer. Ich habe einen Artikel dazu gelesen und da stand dann halt so, ja, funktioniert voll gut und so. Wenn man das Paper dann liest, klingt es eher so nach, ja, funktioniert ganz okay.
Also was genau? Was machen die?
Und zwar hast du ja in deinem Handy so ein Lagesensor, so ein Gyroskop.
Ja.
Das ist so ein drehendes
Dingsi.
Ja, so ein drehendes Dingsi, genau.
Damit man weiß, wo man ist.
Genau, und durch die Fliehkräfte, die dann halt entstehen, wenn man sein Handy kippt, und dann verändert sich ja das freidrehende System verändert sich dann ja irgendwie von Kräften und so, irgendwie so Physik, da habe ich auch nie ganz aufgepasst. Funktioniert aber wohl ganz gut, und über das kann man dann halt irgendwie so die Lage ablesen, halt so in welcher, wie man sein Handy hält, so. Damit macht man dann normalerweise halt irgendwelche so Spiele, wo man dann halt irgendwie das Auto damit steuert oder die Rotation des Bildschirms, dass wenn man es halt sein Handy quer hält, dass man auf den Bildschirminhalt quer bekommt und nicht hochkant. Ja, für das ist es eigentlich gedacht. Und jetzt dieses Gyroskop ist aber halt so sensibel, dass es auch auf die Schwingungen der Sprache reagiert.
Okay, krass.
Und sie sind ziemlich, also sie haben dann halt irgendwie so ein bisschen Code geschrieben, der diese Gyroskop-Daten halt ausgelesen haben und haben damit geschafft, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Meetingraum sitzt oder irgendwo sitzt halt, dass das Handy auf dem Tisch hast, können sie mit guter Wahrscheinlichkeit, können sie einerseits Sprecher unterscheiden, also sagen, wer hat gesprochen, und also wenn zwei oder mehr Personen im Raum sind, können sie die halt unterscheiden und sagen, jetzt war der am Sprechen und jetzt war der andere am Sprechen. Okay. Und sie können diese Rohdaten halt ein bisschen aufbereiten, in eine Speech Recognition Software reinwerfen und dann auch ziemlich gut sagen, was wurde gesprochen.
Okay, krass.
Und das ist schon ein bisschen creepy. Also die Headline war ein bisschen sehr reißerisch. Im Paper steht dann eher so ein bisschen, ja, es funktioniert ganz okay. Es ist jetzt irgendwie nicht so perfekt.
Aber trotzdem schon creepy.
Aber nur schon, dass es überhaupt halt funktioniert, dass man überhaupt aus diesem Gyroskop solche Informationen rausbekommt, ist halt schon ein bisschen creepy.
Ja, absolut, ja.
Genau, also man muss nicht mehr das Mikrofon hacken, es reicht, wenn man diesen Lagesensor hackt. Schon ein bisschen.
Genau. Und da gibt es irgendwie, gibt's JavaScript-API, glaube ich sogar, also wenn ich das richtig gesehen habe, haben sie eine der Demos ist halt irgendwie, wie sie einfach so, da kannst du einfach eine Seite aufmachen in deinem Chrome und da kann die dann halt auslesen.
Ja, und Vorsicht dann demnächst, wenn Apps Zugriff auf den Lagesensor haben wollen.
Genau. Und das Einzige, was aktuell doch so ein bisschen limitierend ist, ist halt die Auflösung dieses Sensors. Also den kann man aktuell zumindest unter Android nur, also ich weiß nicht, ich glaube iOS haben sie gar nicht richtig angeschaut. Unter Android ist halt der Vorteil, da kann man in Source Code reinschauen. Und aktuell ist das so, dass der nicht mit mehr als 200 Hertz abgefragt werden kann. Rein durch die Software-Limitierung. Obwohl, so wie es aussieht, also die Hardware normalerweise mehr könnte, wird halt einfach nicht mehr als 200 Hertz gemacht, weil für Lage scheint das ausreichend zu sein. Jetzt für Sprache darüber abzugreifen, ist es eher ein bisschen wenig. Darum
sehr gedämpft. Benutzen sie,
genau, darum können sie halt auch nur in gewissen Dezibelbereich Sprache überhaupt wahrnehmen. Es hat halt ein bisschen Probleme, wenn der Sprecher eher eine hohe Sprache hat. Also beispielsweise Kinder. Genau, beispielsweise Kinder ist viel schwieriger zuzuhören als jetzt einem erwachsenen Mann, der verhältnismäßig tiefe Stimme hat, rein durch diese Limitierung. Aber durch das, dass die Hardware ja mehr kann, ist das vielleicht auch nur eine Frage der Zeit, bis das Problem gelöst ist. Am Ende des Papers haben sie dann noch so ein paar Vorschläge, was man dagegen machen kann. Eben einerseits halt einfach zu limitieren, wie häufig man das Ding abfragen kann. Und wenn jemand mehr möchte, dann halt vielleicht auch halt eine Permission dafür einfordern, dass man sich zumindest das irgendwie, dass man zumindest das sieht, weil aktuell braucht es halt keine Permission dafür, man kann das einfach benutzen. Oder die andere Möglichkeit ist, man kann diese Gyroskope wohl auch einfach rundherum ein bisschen einpacken und für die Funktionalität, die das Gyroskop haben sollte, nämlich die Lage zu bestimmen, hat das dann halt keine Auswirkung, aber es sollte dann halt nicht mehr in Schwingung gebracht werden durch Stimme. Was schon ganz nett wäre. Aber es ist schon ziemlich creepy, wenn man sich so vorstellt, dass sein Handy, selbst wenn es kein Mikrofon, kein gar nichts hat, halt irgendwie über das Gyroskop dann Informationen leaken kann.
Ja. Naja.
Shiny New World.
Ja, genau. Immer mehr technische Geräte, die wir mit uns rumschleppen. Vollüberwachung. Mit irgendwas kriegen sie dich schon. Und wenn es nur der Ausdruck von Papier ist. Ja. Ach ja. Gut.
Diese Zukunft ist auch nicht, was wir gehofft haben.
Ja.
Man muss einfach das Negative nur alles ausblenden.
Also auf Drogen sein, ja.
Oder so, ja, oder so.
Ja, aber bevor wir jetzt so pauschale Heulerei loslassen, es gibt doch bestimmt auch irgendwas Konkretes.
Ja, ich habe für meine Eltern so ein Intel NUC zugetan. Das sind diese kleinen Intel PCs, die irgendwie mit i3 bis i7 kommen, wo man so eine kleine SSD reinschieben kann und so, sind mit VESA Mount und allen schönen Sachen, die man sich beispielsweise einfach hinter einen Computer schrauben kann, hinter einen Monitor schrauben kann, und halt aber richtige Computer sind und nicht so wie ein Raspberry Pi, der dann halt für viele Anwendungstasks doch immer noch ein bisschen sehr schwach ist. Eigentlich ganz nett, ich bin eigentlich auch ganz glücklich damit, aber manchmal hat er so die ungute Angewohnheit, dass man ihn einstellt und es passiert halt einfach absolut nichts. Hä? Ja, okay. Genau. Hä? Ich habe bis jetzt noch keine Ahnung, ich habe ihn jetzt letztens mal aufgeschraubt und mal reingeschaut und wieder neu zusammengebaut und keine Ahnung. Ich sehe halt irgendwie, man stellt ihn ein, dass die Power LED geht halt an, aber über die USB Ports beispielsweise kommt kein Strom raus. Und irgendwie man hört den Lüfter, wie er angeht, und dann passiert einfach nichts mehr. Kein BIOS, kein gar nichts.
Das klingt so, als wenn du das Ding einschicken willst.
Ja, ich glaube, dass wenn es jetzt nicht besser wird, dann werde ich das dann halt mal tun. Aber das ist dann halt wieder so, ja, das Problem ist auch, es ist halt so sporadisch.
Ja.
Im schlimmsten Fall kommt es dann halt zurück, so ja, wir haben es eingesteckt, hat funktioniert.
Mhm. Und BIOS-Update? Wir sehen nicht,
was dein Problem ist.
Oder sowas gibt's nicht, ein BIOS-Update? Irgendwas?
Ja, habe ich gemacht. Ich bin mir halt nicht so sicher, ob es wirklich das BIOS ist, weil es kommt ja nicht mal bis zum BIOS.
Ja, wobei es klingt schon so ein bisschen so, als wenn er in den Self-Checks kleben bleibt.
Ja, es ist halt,
ich meine, wenn der Lüfter, genau, wenn der Lüfter aber anfängt zu drehen, also irgendwas, also ja.
Ist halt echt doof, weil eigentlich war die Idee, dass ich das hinstelle und dann nichts mehr damit zu tun habe.
Tja, schöne neue
toll
Zukunft.
Toll kühne Pläne.
Man darf ja noch träumen, ne?
Ja, wäre auch langweilig, dann hättest du ja nichts zu tun.
Genau. Dann müsste ich ja irgendwelche Firewalls bauen, die irgendwie Failover haben. Genau. Das wäre ja auch nicht gut, das will ja auch niemand.
Genau. Ich habe 6 NUCs zu Hause, was mache ich damit? Moment. Ja. Gut, dann kommen wir zu den Picks. Schon unserem letzten Programmpunkt für heute.
Ja, ich fange direkt mal an. Und zwar die TLDR Pages. Das ist ein Projekt, das nimmt sich Man Pages und fasst die essentiellen Informationen aus diesen Man Pages zusammen, sodass man sie schnell überfliegen kann und sofort sieht, wie man denn der Grund, warum man jetzt auf die Idee gekommen ist, in einer Man Page nachzugucken, die Aufgabe, die man gerade lösen will, schnell gelöst bekommt.
Okay.
Es ist also, wie der Name sagt, die Grundidee ist gezielt auf Command-Line-Programme ab, die eben lange und ausführlich in Main-Pages beschrieben sind, wo man sich normalerweise, wenn man dann einfach nur gerade wissen will, wie man jetzt ein TAR-Archiv mit BZIP verpackt und nicht mit GZIP, wie es die ganze Welt macht. Genau, aber das muss man ja irgendwann, irgendwann muss man sich das ja mal aus der Mainpage rausklauben oder aus dem Internet. Und TLDR-Pages haben das halt ein sehr schönes Interface verpackt und die Leute, die daran arbeiten, geben sich viel Mühe, das in so sinnvolle Abstracts zusammenzufassen. Es gibt eine Webversion dafür und es gibt auch Apps für Android und iOS so und es gibt sogar Command-Line-Clients dafür.
Node.js, kannst du irgendwie alles installieren, habe ich so das Gefühl.
Ja, ja, Node.js ist dann halt der NPM Node Command Line Client, genau. Also du kannst es sogar mit deiner bevorzugten Programmierumgebung bedienen.
Haskell, was man halt so alles braucht, gell? Ja, okay. Nee, hatten wir, glaube ich, noch nicht. Cool, also ja. Kommt mir nicht bekannt vor, sagen wir so. Ja.
Etwas, das wir schon hatten, ist, glaube ich, Explainshell. Ich bin mir recht sicher, dass wir das schon mal hatten. Aber ich pick's jetzt trotzdem nochmal. Das ist genau dann halt der andere Weg herum. Wenn man ein Kommando hat und nicht so genau weiß, was all diese 1000 Parameter machen,
sehr gut.
Kann man das halt hier in Explainshell reinpasten, auf Explain drücken und das sucht dann halt immer genau die passenden Stellen aus den Manpages heraus. Und das benutze ich tatsächlich regelmäßig, weil ja, wenn man dann halt irgendwelche so, wenn es dann halt so heißt, so irgendwie, ja, führ mal irgendwie das und das und das aus mit diesen 1000 Bazillionen Kommandos und irgendwie Parametern, die du noch nie gesehen hast, dann kann man das halt wirklich hier reinpasten und sieht gleich, was es macht.
Das ist cool.
Genau. Also gerade bei TAR, weil es da irgendwie ja auch jeden Buchstaben gibt, ja, also kannst ja auch
genau.
TAR minus Radio Tux aufrufen, ja, und dann sagt dir Explain Shell, okay, R ist append, A ist autocompressed, D ist diff, I ist ignore, T ist list, U ist update, X ist extract. Macht natürlich keinen Sinn, aber ich meine, TAR hat ja irgendwie jeden Buchstaben in seiner Manpage drin.
Oder gerade so, wenn man Shell-Skripts von anderen Leuten liest, und die dann halt irgendwelche Magic machen, die man halt noch nie gesehen hat, finde ich das sehr praktisch. Also ich benutze das wirklich irgendwie so ein bis zweimal die Woche, weil ich dann halt wieder über irgendwelche Dinge schaue, die ich mir so denke, so, und bevor du das halt irgendwie in der Manpage nachgeschlagen hast, hast du hier halt gleich alles rausgesucht. Finde ich sehr gut. Okay. Hatten wir aber eben, glaube ich, schon mal, aber ich pick's jetzt trotzdem nochmal.
Das muss ich, das darf ich irgendwie nicht vergessen. Das habe ich doch übermorgen wieder vergessen.
Ja.
Sehr cool.
Öfter mal unsere alten Sendungen durchhören.
Ja. Genau. Ja. Dann kommen wir zu jemandem, der sich bestimmt auch am Wochenende Zeit nehmen würde, sich ein Firewall-Cluster aufzusetzen. Und zwar ist das, wie heißt jetzt gleich, Jesse Frasell oder so? Und die ist so ziemlich aktiv irgendwie in der Docker-Community und Kubernetes und hat irgendwie, baut da halt so Open-Source-Dinge. Und die hat jetzt einen Vortrag gehalten, wie sie CoreOS, das Container-Linux, genommen hat, sich da Grafiktreiber reingebaut hat, sich das auf dem Laptop installiert hat und dann für alle ihre Apps, die sie so hat, also so ein Firefox, irgendwie ein Mail-Programm, ein Chromium und so, sich Container gebaut und die dann halt auf ihrem Desktop dann für jede App, die sie hat, für jedes Programm, einen eigenen Container installiert.
Kann man schon machen.
Wenn man genug Zeit hat, kann man machen. Der Vortrag ist nicht schlecht. Kann man sich mal anschauen. Sind, glaube ich, ungefähr 30 Minuten oder so. Also ist jetzt nicht ultra lang. Kann man gut nebenher mal schauen. Hat so ein paar nette Ideen, was man machen kann, wenn man am Wochenende zu viel Zeit hat.
Genau.
Und sie sagt während des Talks auch mehrmals, dass es halt vielleicht nicht so
sinnvoll, ja.
Es ist halt nicht wirklich dafür gedacht, also und sie möchte das auch nicht wirklich supporten. Also sie supportet das halt genau für einen User und das ist sie selbst. Und zwar, alle anderen müssen halt schauen.
Und zwar nur, solange sie jetzt gerade lustig ist, das so zu machen. Und
genau, ja.
Und wenn sie was Besseres hat, macht sie wieder was Richtiges.
Genau, und sie hat halt irgendwie ein GitHub-Repository und so, wo man dann alle ihre Container-Apps ansehen kann und so. Wenn man das selber machen möchte, kann man sich da bestimmt bedienen, aber ja.
Okay.
Wenn man die Zeit dazu findet.
Tja, ja. Ist bald wieder Wochenende, also von daher.
Genau.
Gut, dann C64 yourself.
Genau, das ist ein kleiner Webservice, wo man halt ein Bild drückt einfach drauf, da könnt ihr ein Bild reinziehen und dann wird es so in C64-Style gerendert.
Okay.
Ist ganz lustig. Ich glaube nicht, dass das jemand braucht.
Aber warum nicht, gell?
ist ganz lustig. Etwas, das man vielleicht eher benutzen kann, ist der SSH-Check. Und zwar kennt ihr ja bestimmt diese für TLS oder so, wo man dann halt irgendwie sein URL angibt und dann checkt er halt irgendwie alle Ciphers durch und sagt einem, ja, deine TLS-Konfiguration erlaubt dies und dies und das ist irgendwie nicht so schlau. Vielleicht solltest du diese Ciphers rausnehmen beispielsweise oder so. Und sowas gibt's jetzt auch für SSH.
Jo, und das ist auch total gut, wenn man davon dann gesagt bekommt, was da alles vielleicht an unsicheren Verschlüsselungs- oder Einstellungen an und für sich darum geistert. Wenn man dann einen Anhaltspunkt haben möchte, wie man es denn vernünftig konfiguriert, da gibt's von Mozilla die Security Guidelines für verschiedene Produkte, Open Source Produkte und so auch für OpenSSH. Und da gibt's dann eine Beispielkonfiguration so dann für verschiedene Szenarien, also für einen ganz up-to-date SSH-Server, für ein bisschen älteren, für einen SSH-Server, der Two-Factor Authentication unterstützen soll. Da kriegt man dann auch direkt nochmal ein Beispiel dafür, wie man es denn vernünftig konfigurieren kann. So.
Faktisch.
Und abschließend habe ich noch einen Pick. Und zwar einen Pick für Linux auf dem Desktop. Ich bin auf ein Videoschnittprogramm gestoßen, da heißt DaVinci Resolve. Und das hat mich wirklich positiv überrascht. Die verfolgen bei dem Ganzen ein Freemium-Modell, also eine recht leistungsfähige Basisversion ist kostenlos und gibt es in gleicher Ausführung für Windows, macOS und Linux. Und da Videoschnitt immer etwas war, was ich auf Linux nur mit Hängen und Würgen hinbekommen habe, war ich jetzt sehr erfreut, jetzt festzustellen, dass es da doch noch Aktivität gibt und eben mit dem DaVinci Resolve anscheinend einen Kandidaten, um man mal zumindest die normalen Schnittfeatures, die man so haben möchte, kostenfrei bekommt.
Okay.
Sieht sehr professionell aus.
Genau, also
hast du es ausprobiert?
Ja, ich habe es ausprobiert. Leider nicht unter einem Linux. aber es kann auch was. Es kann definitiv viel. Und sie haben eben auch diese professionelle Version und sie verkaufen dann auch Videoschnittplatz-Hardware dazu. Also die Firma, die dahinter steht, die haben es offensichtlich richtig drauf. Und sie setzen dieses Programm jetzt wohl als Kontrapunkt zu der Adobe Cloud, weil sie in der Webseite steht auch irgendwo keine monatlichen Cloud-Lizenzen, damit werben sie richtig. Und aber schon in der Basisversion ist das, man hat Blenden, man kann verschiedene Video- und Audiospuren haben und kann so einen vernünftigen Clip, der besteht ja meistens sowieso nicht aus super aufwendigen Effekten, sondern erstmal daraus, dass es vernünftig zusammengeschnitten ist und man sich was überlegt hat aus Musik, Blenden und den Videoclips, die man da so zusammenwürfelt. Da braucht man gar nicht so viele Tools für, aber man will eben eine Videoschnittsoftware haben, mit der man vernünftig agieren kann. Das heißt, Schnitte setzen, hin und her schieben, die Audiospur da drauf anpassen. Und das geht damit ganz gut. Das ist wirklich erfrischend gewesen, das zu entdecken.
Okay.
Ja.
Wäre also mal, genau.
So. Ich schneide. Also es ist wirklich sehr gut aus. Ich habe jetzt das letzte Mal, als ich Videokram gemacht habe, dieses Karten live genommen und das sieht halt. Es hat auch ziemlich viele Funktionen, also halt auch vor allem diese halt ziemlich einfach mehrere Spuren und so, weil meistens will man ja nicht viel mehr. Es sieht halt aber schon sehr wie Open Source Software aus und dieses DaVinci Resolve sieht tatsächlich auch eher wie ein Adobe irgendwas aus als wie so ein Open Source Produkt.
Ja.
Ohne jetzt zu sagen, das eine ist viel besser als das andere, aber
es ist halt viel Arbeit, eine gute UI zu stricken. Und es ist nicht immer viel Spaß, das bis zum letzten Feinschliff zu tun. Und dementsprechend Und gerade diese ganze Open-Source-Szene ist doch sehr technisch geprägt. Und ich habe das Gefühl, das wird mehr, dass auch andere sich da einbringen und da Spaß dran haben. Warum sie in den Beruf ergriffen haben und vielleicht im Alltagsgeschäft nicht mehr so ausleben können, dann in andere Projekte einzubringen. Aber es ist eben doch sehr schleppend und die Technik überwiegt dann immer noch.
Ja.
Und
ich meine, was es sonst noch gibt in dem Bereich, was mal kommerziell war und ja als Open Source freigegeben wurde, ist dieses Lightworks. Aber das ist wohl auch, also sich da reinzuarbeiten, ist so ein bisschen komplex. Aber das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das mal, ich dachte, es war mal, oder es ist jetzt frei, oder es, wie ist denn das? Lightworks, kann man sich auch mal angucken. Also ich dachte, es wäre jetzt Open Source, oder es ist auf jeden Fall auch so ein riesengroßes, mit dem viele Firmen, Hollywood-Studios arbeiten wohl auch, was halt auch unter Linux funktioniert. Aber da ist die Lernkurve, glaube ich, ziemlich hoch. Habe ich mal installiert, aber ich brauch's halt nicht, ja. Nur mal so, da gibt's ein neues Tool aus Hollywood sozusagen. Funktioniert das auch unter meinem Linux? Ja, klappt. Gut, wieder zugemacht. Genau. It's distributed as commercial software and is moving towards open source, genau. Also es ist irgendwie, ja, eventuell auch was, wer in die Richtung Interesse hat. Aber ansonsten genau, KDN Live ist, glaube ich, eins der einfachst zu verwendendsten sonst so in dem Bereich. Wer jetzt nichts ewig Großes sucht.
Ja, es hatte halt alle diese Features, die ich so benötigt habe. Und
genau,
viel mehr habe ich dann auch gar nicht benötigt. Also so ein bisschen eben mehrere Spuren, vielleicht 2-3 Clips zusammen schneiden und so ein bisschen Audio drunter und
genau. Ja, und wer dann jetzt gleich auf 4K und 3D Schnitt gehen will, der muss halt Lightworks nehmen. So kann man schon machen, ja. Ist jetzt wahrscheinlich für die meisten Leute, die wollen jetzt nicht gleich ihre Kinofilme da direkt dran schneiden, aber wenn man das möchte, gibt es selbst unter Linux da Tools für. Das nur noch mal so als Vervollständigung zu dem Thema. Gut, dann sind wir durch, oder? Oder haben wir noch was?
Ja, nee. Klingt so.
Ja, dann würde ich sagen, Klappe zu, Affe tot. Ich wünsche euch hier immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät. Sehr schön, ja. Vielen Dank.
Mhm.
Genau. Einen schönen Abend noch.
Ja, dann hoffen wir mal, genau, nächste Woche müsst ihr mal gucken. Wir basteln zumindest noch an unserem Setup. Ich hoffe, dass diese Sendung jetzt hier relativ schnell rausgeht. Gucken wir mal. Und genau, wir hören uns dann entweder nächste oder übernächste Woche oder sowas wieder. Bis denn.
Tipptopp. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.